Yves.
Ja.
Was hat zwei Daumen und scheißt auf ihr Gelaber?
Dr. Bob Kelso.
Zu ihren Diensten. Diese Zitate bleiben einfach für immer in der Popkultur. Ob das Scrubs Staffel 10 oder kann man das überhaupt Staffel 10 nennen, auch gelingen wird, darüber werden wir heute reden. Wir haben aber eben nicht nur Scrubs auf dem Schirm, weil ja nur eine Folge davon da ist. Es ist auch eine Folge Daredevil da. Es sind sogar für mich 8 Folgen, weil ich habe alle 8 schon gesehen und kann eine Gesamteinschätzung schon dazu abgeben. Von Invincible sind 4 Folgen da. Ready or Not 2 ist bald da, aber fast zeitgleich ist jetzt ein Film da, der da heißt They Will Kill You. Und ich glaube, wir hatten selten dieses Jahr 2 Filme, die man so sehr zusammen in einem Podcast hätte besprechen können. Und weil das alles so viel ist, haben wir das alles, dieses bunte Potpourri an Themen, in ein buntes Potpüree gepackt, um es mit euch zu besprechen. Und wir müssen noch ganz schnell am Anfang überlegen, etwas reden, was nicht so bunt ist, Yves, nämlich?
Was sagst du, während ich direkt ansetze zu trinken? Harry Potter auf HBO Max, denn es gibt eine neue Harry Potter Serie, nach der die Welt geschrien hat, gibt es jetzt nämlich ab Weihnachten Harry Potter auch in Serienform. Und ich sage direkt Harry Potter in Serienform, weil es ist eine Staffel pro Buch. Da sind wir angekommen, Ladies and Gentlemen. Aber habe mir gestern den ersten Trailer angeguckt. Ein Video dürfte auch jetzt so in den nächsten paar Stunden auf Belief erscheinen. Und mein
Also vor 3 Tagen.
Oh ja. Na, zum Stand der Aufnahme, okay? Mhm. Aber mein erster Gedanke ist, kennst du das Family Guy Meme, wo Peter Griffin sagt, your great grand grand granddad was a great poet. Und dann siehst du so einen alten Mann mit einem Bart, der genauso aus wie Peter Griffin. Und seine Frau kommt nach Hause. Can you please start to work? We need to live. Und er, why? Und genau dieses why hatte ich im Kopf, als ich diesen Trailer gesehen habe. Weil es sieht 1:1 aus wie der erste Film. Nur nicht so bunt. Nur nicht so opulent. Ich kann immer sagen, nur nicht, anstatt, oh, aber es gibt das doch dazu, was toll ist. Und ja, bin ich gehypt. Also ich sage auch im Video, ich glaube, der unique selling point wird sein, dass es halt detaillierter sein kann als die Filme. Weil pro Staffel hast du halt ein Buch und eine Staffel hat halt mehr Stunden als ein Film. Naja, weil die Serie hat halt pro Staffel, gehe ich von aus, 10 Episoden, vielleicht 8 oder 9. Und das heißt, die absoluten Buchfans, die werden den extra Content kriegen, der es nicht in die Filme geschafft hat.
Mhm. Kann ich gleich aber was sagen, ne? Das ist bei den ersten 2 Filmen gar nicht so viel. Ich habe ja die Bücher gelesen. Also die 2 ersten Bücher sind auch relativ dünn.
Ich habe gehört, dass der Halbblutprinz soll eine ganz spannende, geile Szene haben zwischen Voldemort und Dumbledore, wo die einfach nur reden und auch noch so eine coole Flashback-Story da haben, die es nicht in den Film geschafft hat. Und als ich damals den Review-Marathon gemacht habe auf Moviepilot, haben mir sehr viele geschrieben, oh, das ist der eine Teil, wo ich das Buch so viel besser finde, weil das Buch das nochmal in einen ganz anderen Kontext packt, die Beziehung von Voldemort und Dumbledore. Das heißt, es ist interessant. Aber für mich wirkt es wie, man macht einen Director's Cut mit neuen Schauspielern.
Was mir sofort einfällt, ist etwas, worüber sich J.K. Rowling auch die ganze Zeit beschwert hat, dass alle jetzt Voldemort sagen. Weil das ist eigentlich französisch gesprochen, das heißt Voldemort. Und so habe ich es immer gelesen, so super pretentious, als ich die Bücher gelesen habe, obwohl ich schon 3 Filme gesehen hatte. Ich habe immer Voldemort in meinem Kopf gelesen, nie Voldemort. Und das ist wahrscheinlich die eine Verbesserung, die mir einfällt, die neue Serie haben wird. Sie werden wahrscheinlich Voldemort sagen statt Voldemort. Aber das war's dann auch schon. Weil auch als Fan der Bücher. Also ich muss ein bisschen aufdröseln. Ich bin erst Fan seit dem 3. Film. Ich habe die ersten 2 Filme eher widerwillig geschaut. Ich habe versucht, die Bücher zu lesen, fand das ein bisschen anstrengend, gerade weil die ersten 2 Bücher richtige Kinderbücher sind und ich war schon zu alt dafür. Habe das dann auch abgebrochen. Aber der 3. Film von Alfonso Cuarón hat mich so aus den Socken gehauen. dass ich dann angefangen habe, die Bücher zu lesen. Und dann war ich natürlich dann mit den Büchern auch vor den Filmen und so weiter und so fort. Und die Filme wurden immer schlechter unter David Yates, das muss man auch sagen. Also ich halte die Filme nicht für perfekt. Klar, auf dem Papier ist der Mehrwert, du kannst die Bücher eins zu eins verfilmen. Und ich glaube auch, in der idealen Welt wären die Filme nie, also wären die Geschichten nie verfilmt worden als Filme, sondern wirklich von Anfang an als Serie. Weil ich glaube, das geht schon. Also die Bücher haben dieses Feeling von, ein Buch ist ein Schuljahr. Und du durchlebst ein ganzes Schuljahr. Und das haben die Filme ab dem dritten nicht mehr. Weil ab dann müssen sie anfangen zu kürzen. Die ersten zwei, da geht es, du hast dieses Schuljahr-Feeling, die warmen Farben, dieses Nachhausekommen, Leute gucken das gerne an Weihnachten. Das gehört zu den Filmen ein bisschen dazu. Und all das hast du jetzt mit der Serie nicht mehr.
Ja, also ich hatte einfach das krasseste Déjà-vu, diesen Trailer zu sehen. Das hat sich so ein bisschen angefühlt, weil man darf halt nicht vergessen, die Harry Potter Filme, perfekt oder nicht, haben einen krassen Stellenwert in der Popkultur. Es ist so ähnlich wie die Herr der Ringe oder die Star Wars Filme. Die haben ihren Stellenwert in der Popkultur. Es hätte sich jetzt so angefühlt, als hätte ich einen Trailer gesehen für eine neue Serie, die Star Wars heißt. Und da haben wir einen Trailer, der mir Tatooine zeigt, der mir die Cantina Bar zeigt, der mir einen neu gecasteten Luke zeigt, eine neu gecastete Leia zeigt, eventuell den Todesstern. Und ich habe all das schon gesehen. Also es ist halt zu krass. Es ist wirklich zu krass. Ich meine sogar, dass die Dialoge gleich waren im Trailer. Und also wenn Hagrid über die Eltern von Harry Potter spricht, ich kenne genau den Satz. Und es ist so, in meinem Video sage ich Folgendes. Es gibt ein paar Sachen, die immer und immer wieder rebootet werden. Zum Beispiel Batman. Es gibt so viele unterschiedliche Interpretationen von Batman. Aber Fairness halber, es gibt auch so viele unterschiedliche Comics von Batman. Und so viele Arten und Weisen, diesen Charakter zu illustrieren. Das heißt, wenn du dich mir jetzt einen Tim Burton Batman Film angucke, oder einen Christopher Nolan Batman Film, oder einen Matt Reeves Batman Film, fuck, sogar einen Joel Schumacher Film, die sind alle unterschiedlich. Also es ist ein komplett anderer Ansatz, Batman zu zeichnen.
Die
Komplett.
haben auch zwei Unterschiede zu dieser Serie. Der eine ist, es ist nicht dieselbe Geschichte. Es ist jedes Mal eine andere Batman-Geschichte, ein anderer Comic, eine andere Interpretation. Die meisten sind, ich glaube, gar kein einziger der Filme ist eins zu eins eine Comic-Adaption. Selbst die Comics sind dazu noch sehr unterschiedlich. Und du hast zwar natürlich einen anderen Cast, teilweise nicht, ne? Joel Schumacher und Keaton, das ist ja eigentlich das gleiche Batman-Universum, streng genommen. Deswegen kommen die Figuren, deswegen werden sie nicht einfach neu besetzt, sondern, also gut, Harvey Dent haben sie es gemacht, aber ansonsten soll das dasselbe Universum sein. Also du hast nicht dieselbe Geschichte, du hast natürlich nicht denselben Cast, das hat die HBO-Serie auch von Harry Potter, aber die haben ja andere Assets. Jeder Batman hat ein eigenes Logo, ein eigenes Symbol, eine eigene Schriftart, eine eigene Musik. Oder es wird mal zitiert wie bei den Joel Schumacher-Filmen, aber halt ins Abstruse, weil es dasselbe Universum ist. Die haben eine eigene Musik, die haben ein eigenes Set-Design, ein eigenes CI einfach. Das Spielzeug sieht komplett anders aus. Du hast jedes Mal ein Reboot von Batman. Und ich glaube, man kann das auch unendlich oft rebooten. Solange es Künstler gibt und Filmschaffende gibt, die sowas machen wollen, wird es unterschiedliche Batman-Interpretationen geben, die alle ihre Berechtigung haben können oder zumindest ihr Publikum finden. Es gibt auch Leute, die finden Jared Letos Joker ganz toll und die sollen auch ihren Merch haben und sich tausendmal Suicide Squad angucken können. So,
Honka Honka.
und Honka Honka. Das Problem bei dieser Sache jetzt hier wieder ist, man merkt, das, was vorher schon durchgedrungen war, Warner hat ganz viele Verträge mit ganz vielen Lizenzinhabern und vor allem mit Theme Parks. Die dürfen nicht so unterschiedlich aussehen. Sie haben eine andere Musik, dadurch, dass schon
Joe Williams.
John Williams das nicht mehr macht, nicht mehr machen kann, auch nicht mehr machen will, sondern Hans Zimmer macht jetzt die Musik. Ich weiß jetzt nicht, ob man im Trailer was davon gehört hat, aber diese Harry Potter-Magie wird an der Stelle schon mal nicht versprüht. Das Logo sieht aber trotzdem gleich aus. Die Räume sehen gleich aus, nur sind in einer anderen Farbkorrektur und anders beleuchtet. Also, du hast wirklich das Gefühl, okay, ihr wollt wirklich kaum davon abweichen, selbst bei den Kostümen nicht. Weißt du, wer jetzt unbedingt eine werkgetreue Harry Potter-Adaption will, der müsste eigentlich wollen, dass die Kinder nicht in Hosen rumlaufen. Weil wenn ich das noch richtig weiß, bitte korrigiert mich jetzt Harry Potter-Fans und Potterheads in den Kommentaren, wenn ich das noch richtig weiß, tragen die eigentlich richtige Zaubererroben in den Büchern. Die tragen keine Schlips und Krawatte und Hemd und Hose, wie in den Filmen und wie es die Serie jetzt auch macht. Aber trotzdem wirkt es so seltsam vertraut. Es ist ja doch dasselbe. Es ist eben nicht so super nah dran. Der Besen sieht anders aus beim Quidditch, näher wie beim Buch. Aber wenn ich die Designs nebeneinander sehe, weißt du, die haben diesen flachen Besen. Weißt du, welche ich meine? Diese Strohbesen?
Mhm.
Wie man den zu Hause vielleicht auch hat? Achte mal auf diese Quidditch-Bilder, die man gesehen hat. Die haben das wie in den Büchern halt diese normalen Hausmannsbesen, auf denen sie reiten. Aber ich denke mir so, ha, das war doch in den Filmen irgendwie cooler. Also es ist ganz merkwürdig, also ganz merkwürdige Designentscheidungen, die ineinander fließen und mich absolut abschrecken. Ich war ein Fan davon, dass man das komplett neu macht, wenn es dann auch wirklich näher an den Büchern ist. Aber 20 Jahre fühlt sich auch viel zu nah an. Also da kriegt die Nostalgie nicht.
Das eine, was ich gehört habe, was ein interessanter Ansatz ist, das hat jemand über den Trailer gesagt, da sage ich, hier gebe ich dir einen Punkt. Und zwar, wenn du dir die Harry Potter Filme anschaust und auch das Material und sogar die Filme, die fühlen sich an, als wenn die ganze Zeit in der Zauberwelt spielen und die Muggelwelt, die ist so auch da, weißt du? Und dieser Trailer, zumindest zur ersten Staffel, sieht aus, als wenn der Fokus, als wenn es eine Geschichte in der Menschenwelt ist und sich langsam entfaltet und zu einer Zauberwelt wird. Deswegen siehst du auch das erste Mal, und das hast du nicht gesehen im ersten Harry Potter Film, Harry Potter in einer regulären Schule.
Ja, das stimmt.
Aber ich meine, wir kennen den Schulausflug, wo die Schlange da ist und so weiter, aber die fängt ja dann direkt an zu reden. Das ist ja schon direkt übernatürlich. Aber einfach nur diesen Schulalltag, den der Junge hat, wo er auch nochmal zusätzlich gemobbt wird, das sehen wir nicht, aber ist das allein eine Rechtfertigung? Ich weiß es nicht. Also mich hat's überrascht.
Money ist die Rechtfertigung.
Ja, ja, sag ich auch in meinem Video, sag ich auch die ganze Zeit in meinem Video. Ich meine, wir wissen ja jetzt, dass auch Herr der Ringe, The Hunt for Gollum, ist eine Geschichte, die irgendwie dazwischen gequetscht ist, die kommt auch noch raus. Die halten halt auch an der Lizenz fest. Das ist ja genauso wie The War of the Rohirrim hatten wir vor 2 Jahren. Ich brauch das alles nicht.
Aber weißt du, bei Money bin ich gespannt, ob das funktionieren kann. Weil ich habe gehört, wenn man das umrechnet, kostet jede Folge 100 Millionen. Jede Folge! Das ist ein absolut neuer Rekord. Ich glaube, Game of Thrones hat zu Höchstzeiten im Durchschnitt pro Staffel 20 Millionen gekostet. Irgendwie sowas. 100 Millionen ist halt absurd. Das kommt wahrscheinlich wegen Lizenzgebühren zusammen. Was weiß ich, die langfristigen Castverträge, die Sets ja sicher langsam amortisieren müssen. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach falsch gerechnet. Man soll ja Twitter da jetzt nicht unbedingt vertrauen. Ich habe keine Quelle dafür gesehen.
Ich kann googeln. Soll ich mal gucken?
Kannst du mal gucken. Aber wenn das wirklich 100 Millionen pro Folge kostet, dann kostet ja eine Staffel 1 Milliarde. Oder 800 Millionen. Und ich glaube, es sind 8 Folgen. Es sind gar nicht 10.
Oh. Okay, warte, was hast du gerade gesagt? Wie viel kostet
100 Millionen pro Folge, habe ich gelesen.
Okay, also die erste Staffel hat anscheinend ein gigantisches Budget von, du wirst nicht, 1,3 Milliarden?
Weißt du, aber wie gesagt, das hat auch mit Lizenzkosten zu tun. Wenn du so rechnest, heißt ja, Rings of Power hat ja auch 500 Millionen gekostet, die erste Staffel. Aber das hat ja nicht nur damit zu tun, was die Folgen kosten. Und ist schwierig zu sagen, weil das sind ja immer nur Schätzungen. Einiges weiß man immer, gerade wenn es in England gedreht wird, musst du vieles offenlegen. Deswegen kann man das dann am Ende des Tages mehr nachvollziehen als bei amerikanischen Produktionen in Amerika. Aber trotzdem ist es alles absurd. Und die haben sich jetzt natürlich hochgerechnet. Okay, die Firmen haben das und das umgesetzt. Mal gucken, wie es dann damit laufen wird. Ich bin gespannt, wie es dann wirklich ankommt. Weil wenn du auf Social Media schaust, wir sind jetzt die Meckert-Fritzen. Ich lese auch viel Positives. Um ein paar Argumente wieder zu callen, die ich im Freundeskreis gesehen habe und auch gelesen habe. Sowas wie, naja, also die Kinder, also erstens ist es natürlich näher an den Büchern. Das ist wichtig für viele. Verstehe ich, gerade bei den späteren Büchern. Das, was du gesagt hast, mehr Zeit verbringen mit der Schule, mehr Zeit verbringen mit dem gemobbten Harry und so weiter. Du hast einfach mehr Zeit für Character Development.
Ja, voll, voll.
muss aber dazu sagen, ich finde, dafür haben die Harry Potter Filme, die haben einen fantastischen Cast. Also die haben wirklich das meiste rausgeholt, was du aus Screentime rausholen kannst. Das fand ich schon immer toll, das fand ich Kudos dafür. Aber gut, ja, eine Serie kann das vertiefen und die kann das vor allem auch nach mehr als nach einer Staffel. Das heißt, es gibt hier Ansätze, dass das richtig gut funktionieren kann, weil den Cast kann ich einfach nicht beurteilen. Ich kann auch diese Black Snape Debatte noch nicht beurteilen, außer dass ich sie problematisch finde, wegen all den Konstellationen, die sich daraus ergeben. Warum hassen jetzt alle Dr. Snape?
Wie wurde der von dem Vater gemacht? Harry Potter wird sich jetzt den einzig schwarzen Lehrer angucken und sagen, ich weiß nicht warum. Ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen, aber ich misstraue ihm. Das macht eine ganz andere Tür auf, Leute.
Ja, das ist ganz komisch. Aber auch wieder.
Sein Vater hat ihm an einem Baum aufgehangen. Das ist ganz böse. Das geht in eine ganz andere Richtung. Es ist schwierig.
Ich finde halt dieses Argument dann auch, es ist näher an den Büchern, schneidet sich ja an dieser Stelle, weil als J.K. Rowling die Bücher geschrieben hat, hatte sie im Hinterkopf, wie es könnte Snape aussehen, Alan Rickman.
Ja. Yeah.
Und was haben sie besetzt? Alan Rickman, der sogar ein bisschen zu alt für die Rolle war, wenn man ehrlich ist. Aber dann konntest du es ja nicht besser besetzen, ganz ehrlich. Das war die beste Besetzung, die hättest tun können. Und in der heutigen Zeit hättest du Adam Driver besetzen müssen. Aber ich glaube, der hat keine gute Meinung von J.K. Rowling. Deswegen wäre das sowieso nie passiert. Und es ist halt richtig unglücklich. Und dann gibt's halt dieses eine Bild, die zeigen ein Promo-Bild. Also einen richtigen, so ein Still. Jetzt nicht einer dieser Screenshots von dem Trailer, sondern einen richtigen Still von dem Darsteller des neuen Snape. Und er trägt so eine Zipperweste. Mit so einem Zipper. Weißt du, in Harry Potter tragen manche Zauberer die Hose auf dem Kopf, weil sie nicht wissen, wie sie eine Hose anziehen sollen. Weil es ist ja auch hochalbern. Also sie kapieren nicht, wie die Muggelwelt funktioniert und können mit Hosen nicht umgehen. Und er trägt so eine Superweste. So, also es ist nicht näher an den Büchern an diesen Stellen. Das kann mir jetzt noch keiner erzählen. Und das widerspricht sich dann wieder so ein bisschen. Die Farbkorrektur ist für mich das größte Problem. Wirklich das allergrößte. Dieser Look, dieser HBO-Drama-Look zu Harry Potter, das fühlt sich für mich total dissonant an. Das fühlt sich falsch an. Ich verstehe aber auch, dass es natürlich nicht so aussehen muss wie die ersten zwei Filme von Chris Columbus. So, bei dem haben die Filme ausgesehen wie Kevin allein zu Haus. I wonder why. Aber ich habe dazu einen recht interessanten Tweet gelesen, der für mich als Totschlagargument jetzt alles kaputt macht. Wenn wir jetzt an einem Zeitpunkt angekommen sind in der Popkultur, in der wir sagen, dass Chris Columbus die viel bessere Cinematografie hat als etwas anderes, dann sind wir sehr tief gefallen. Und an dem Punkt sind wir tatsächlich. Das finde ich extrem schwierig.
Ich habe einen krasseren Tweet gelesen. Und zwar, bevor dieser Trailer rausgekommen ist, weißt du, kam zwei Tage vorher der Trailer raus zu Moana Live Action. Der sieht ja unglaublich scheiße aus, ja. Und diese Perücke von The Rock, die finde ich bei Nanunana. Also da ist das Budget nicht reingegangen. Und auf jeden Fall hat jemand gesagt, ich kann nicht fassen, dass ich das sage, aber nachdem ich den Harry Potter Trailer gesehen habe, wirkt der Sprung von Pixar zu Live Action kreativer.
Ja, also ich meine, ich werde die Serie gucken, ich werde reinschauen, sie kommt ja auch Weihnachten raus, ich glaube, das ist ein gutes Placement, weil Harry Potter an Weihnachten sehr beliebt ist. Ich bin gespannt, wie das dann ankommen wird. Ich hab nur einen Take gelesen, den finde ich ganz lustig zu diesen Farben, weil dieses Farbkorrektur-Thema, da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden. Ich will euch jetzt nicht weiter damit aufhalten, aber wie rot und grün aus dem Color Grading verschwindet, so oft so unmotiviert. Du kannst es viel motivierter einsetzen. Ich liebe gutes Color Grading. Ich habe gerade, also an Born Again müssen wir noch mal ganz kurz drüber reden. Das ist auch nicht ideal. Aber es ist zumindest auf dem richtigen Weg. Also Disney hat erkannt, wie man es machen könnte, bei Moana noch nicht. Aber ich habe doch dir dieses eine Ding geschickt und ich muss mich so drüber beömmeln, als jemand, der in der Post-Production unterwegs ist, professionell, was da jemand geschrieben hat. Ich finde das so gut. Okay, es geht um Moana, aber es trifft auch auf Harry Potter zu, okay? Mhm. Also der Director sagt, well, I'd say that's the final cut. Und dann sagt der Disney-Exec aber dazu, not so fast. First we have to run it by Pazuzu, the demon that eats colors.
Yeah.
Und Pazuzu, the demon that eats colors, sagt dazu, delicious reds and greens, a feast for Pazuzu. Ich finde das viel zu lustig. Aber leider trifft es immer wieder zu.
Springen wir jetzt ins nächste Thema, und zwar Daredevil Born Again, Staffel 2 auf Disney Plus. Ich habe gestern Abend die erste Episode gesehen. Du hast schon die ganze Staffel gesehen?
Ja, finde ich aber auch cool, dass Disney schon alles fertig hat und schon alles rausgegeben hat. Es gibt auch kein Embargo drauf. Ich darf drüber reden, ich werde natürlich nichts spoilern.
Halten wir uns da mal kurz und konzentrieren uns nur auf die erste Episode, Fairness halber. Du kannst aber trotzdem sagen, nachdem wir unsere Eindrücke zur ersten Episode geben, wird's besser, wird's schlechter, wie ist das ja. Gesamtbild?
Das meinte aber ich damit.
Okay, also, Daredevil Born Again Season 1 war ja ein Flickenteppich, weil das war auf der einen Seite noch diese alte MCU-Vision, die sie hatten, und zwar wir scheißen komplett auf Netflix und wir machen es whimsical und lustig, deswegen gab es sogar eine Folge mit Kamala Khans Vater in der Bank, und auf der anderen Seite Referenzen zu Echo, aber dann doch irgendwie anknüpfen an die Netflix, weil da haben die sich gesagt, okay, die Netflix-Serie ist ja doch populär, wer hätte das gedacht? Und deswegen war das nichts Ganzes und nichts Halbes. Ich habe jetzt nur die erste Folge gesehen von Staffel 2. Ich hasse diese Serie langsam.
Was? Ach echt? Hatte ich die erste jetzt so kaputt gemacht?
Ich hasse es. Ich hasse es mehr, als ich andere Marvel-Projekte hasse. Und ich sag dir auch, warum. Wenn du einen Goldstandard gewohnt bist von der Serie und du siehst, dass du hast diesen ungewollten Vergleich, der ist einfach zu krass da, was Writing angeht, was Charakterstruktur angeht, was Inszenierung angeht, und du gibst es in die Hand von fucking Dilettanten, dann hast du Daredevil Born Again. Ich glaube, ich würde es lieben, wenn ich die andere Serie nie gesehen hätte, aber die verwechseln halt andauernd Sachen und denken, das hat die Serie großartig gemacht. Und die wissen nicht, was die alte Serie großartig gemacht hat. Das checken die bis heute nicht. Es war eine clevere Charakterisierung. Es war sehr grounded. Es waren komplexe Figuren. Hier denken sie, oh, es ist, wenn Matt Murdock jemanden den Arm bricht und dabei schreit. Und nee, es ist nicht wirklich. Es wirkt halt. Die Tatsache, dass es sogar noch die gleichen Schauspieler sind, tut extra weh. Weil wenn ich mir überlege, was Charlie Cox und Vincent D'Onofrio für Performances abgeben konnten mit dem Material, das sie hatten bei Netflix. Ich habe damals gesagt, Vincent D'Onofrios Kingpin ist der beste Bad Guy seit Heath Ledgers Joker in einem Comic-Projekt. Jetzt ist er ein Cartoon. Er ist ein einziges Klischee. Und ja, es ist für mich ärgert's. Also ich kann damit nichts anfangen und ich will's, ehrlich gesagt, ich habe die Folge für einen Podcast geschaut. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch ein Video mache. Wenn wir die Serie zum Schluss nochmal besprechen, dann gucke ich's. Ansonsten gucke ich's nicht, weil der Goodwill ist bei mir komplett weg. Ich habe keinerlei Vertrauen. Ich finde, die verdienen auch kein Vertrauen mehr von mir. Die haben genug Scheiße gebaut. Und allein das Ende der ersten Episode ist fucking lachhaft, dass sie mir jetzt einem bestimmten Charakter einen Redemption-Arc geben wollen, was sie schon in der letzten Season probiert haben, was aus nichts kommt, überhaupt auf nichts aufbaut, außer wäre es nicht cool, wenn wir diesen Charakter in so eine Situation bringen. Und genau das ist die Denke. Die denken sich, wäre es nicht cool, wenn der Charakter dort auftaucht. In dieser Season fragen sie sich, wäre es nicht cool, wenn Karen Page kämpfen kann? Das fragen sie sich in dieser Season. Ich so, nee, wäre es nicht. Wäre es übertrieben nicht. So. Allein als ich in Season 1 das Ende gesehen habe und Daredevil gesagt hat, I need an army. Und seine Armee besteht aus Karen Page, einer kleinen Reporterin, einem 50-jährigen Anwalt. Und ich, oh, das nenne ich mal eine Armee, du. Leute, zieht euch warm an.
Ja, aber es ist ja egal, weil das wird gefühlt geretconnt für die zweite Staffel. Also um jetzt mal da anzuschließen, was du gesagt hast, ja, also die erste ist ein Flickenteppich und zwar also auch so rückwirkend. Die haben ja irgendwie 6 Folgen gedreht oder so und haben da noch mal fast alles neu gedreht und das dann irgendwie zusammengesteckt. Und erst so ab der 7. Folge war klar, dass es auf so einen Story-Arc hinausläuft, den sie sich jetzt erst ausdenken. Und so sind wir dann bei der zweiten Staffel gelandet. Ich glaube, selbst die Eröffnungsszene war ein Nachdreh, ne? Und die war mit das Beste von Born Again. Die ersten 5 Minuten.
Yeah, wo sie da mit Foggy. Yeah.
Der Moment, in dem sie versucht haben, einen der geilen Oneer aus, also ein One-Take aus den ersten 3 Staffeln, Daredevil mal zu kopieren. Und da merktest du, dass Disney Money, da war viel CGI dabei, weil echten Oneer wollen sie nicht machen. Und du merkst auch, es hat nicht denselben Impact, weil die Oneer in Daredevil waren immer verdient. Das waren immer Höhepunkte. Ob's der Kampf im Gefängnis war, der einfach ein Riesenhöhepunkt, so ein Midpoint in der 3. Staffel war, oder der erste Oneer in der 2. Folge, glaube ich, der ersten Staffel Daredevil, das war so ein erster Charakterhöhepunkt.
Als Matt Murdock den Jungen befreit.
Genau.
Und parallel hat er die Flashbacks zu sich als kleinem Jungen. Also da gibt's eine Parallele.
Und sowas hast du halt nicht mit diesem Ding in Born Again. Und das ist ja jetzt mal ein Ansatz, um zu sagen, und das finde ich schön an der 2. Staffel. Weil die 2. Staffel weiß, dass sie das nicht kann, also macht sie das nicht. Sie versucht es gar nicht mehr. Sie schafft, finde ich, sehr gut den Spagat zwischen, wir sind jetzt eine MCU-Serie, wir sind eben keine Netflix-Serie mehr. Wir wollen uns aber mehr anfühlen wie eine 4. Staffel Daredevil. Und ich habe bei der Staffel 2 von Born Again insgesamt das Gefühl, das ist eine 4. Staffel Daredevil, tatsächlich. Also ich bin tatsächlich sehr happy damit. Ich finde den Auftakt relativ lahm. Also ich bin eigentlich sogar bei dir. Ich glaube aber auch nicht unbedingt, weil ich kenne dich ja auch gut genug. Ich glaube nicht, dass die Staffel es schafft, die Meinung, die du jetzt schon hast, so umzudrehen. Vielleicht abzumildern, aber umdrehen wird es nicht mehr. Dafür kenne ich dich zu gut. Ich bin aber am Ende des Tages, ich find's schön, dass du ein Produkt hast, bei dem Marvel jetzt endlich mal wieder sagt, okay, unsere ganzen Marvel-Serien sind eh alle Mist gewesen. Also die meisten, das ist eh nicht gut gelaufen. Wir haben einen Quasi-Reboot mit Doomsday am Horizont. Wir machen jetzt nicht noch eine MCU-Serie. Wir machen jetzt wieder eine Netflix-Marvel-Serie, die für sich selbst stehen darf. Und das ist so erfrischend an dieser Staffel Born Again. Die ist sehr viel runder. Sie macht ab der Mitte ist sie auch spannend, also dass ich zumindest wissen will, worauf das hinausläuft. Sie hat ein paar interessante Charakterentscheidungen. Natürlich verlaufen sich auch ein paar Charakterentscheidungen. Da war die Netflix-Serie aber nicht besser, finde ich. Da war sie nicht wirklich besser. Der Look ist immer noch nicht gut. Also der Look ist mir immer noch zu sehr, okay, wir brauchen die Marvel Cinemascope-Balken. Und dann hast du die Momente, wie auch in dieser ersten Folge, dass die dann so aufgehen. Das soll immer sein, wenn Daredevil gerade zuhört. Aber wo ich mir denke, ihr merkt doch gerade selber, dass es besser aussieht in 16:9. Das müsst ihr doch merken, dass die Serie in 16:9 besser aussieht. Es gibt an einer Stelle sogar irgendwann mal Flashbacks, die aussehen müssen wie die Netflix-Serie. Und die sehen dann aus wie die Netflix-Serie. Und du denkst so, die Serie sieht doch besser aus. Warum ist nicht die ganze Serie so gefilmt? Ihr könnt es doch, ihr wollt es bloß nicht. Es ist schade. Hier und da siehst du das Disney-Money. Und ich sag dir jetzt mal ein Symptom, das auch so ein bisschen für diese Daredevil-Born-Again-Serie steht. Okay? Pass auf, du hast die erste Folge gesehen, deswegen kann ich dir das ja zeigen. Guck mal, siehst du das hier in der Kamera?
Deine Uhr.
Kommt die dir bekannt vor?
Nö.
Das ist genau die Uhr aus der ersten Folge, die Daredevil auf diesem Schiff nimmt von diesem Soldaten. Es ist genau dieselbe Uhr. Ich hab die nämlich, ich sehe die so und so, halt, stopp, drück Pause. Das ist doch meine Casio, so eine G-Shock-Style-Uhr mit einem weißen Ziffernblatt. Es ist genau diese Uhr. Also ich weiß es auch so genau, weil ich von der Modellreihe habe ich mir alle angeschaut. Ich habe mir genau diese bestellt. Das ist genau die der Soldat trägt, die Daredevil nimmt und in einer Kiste platziert. Okay? Und ich drück an der Stelle Pause und guck mir das an. Und denkst so, Moment mal, der Typ liegt doch mit dem Gesicht tot auf dem Boden. Oder halbtot, weil es ist ja Daredevil. Der bringt sie ja nicht um, der schlägt sie nur halbtot. Der liegt doch jetzt gerade mit dem Gesicht auf dem Boden. Aber die Kamera ist da so drauf und die Uhr guckt mich so an. Der hat die falsch an. Der hat die falsch rum an. Das ist auch so ein bisschen so ein Disney-Symptom. Weißt du, was ich meine? Es sieht in dem Moment für einen kurzen Moment cool aus. Und Daredevil macht Dinge, die halt Daredevil macht, weil er gut hört. Aber eigentlich ist das totaler Bullshit gerade. Du glaubst, dass das kein Mensch merkt, dass der die Uhr gerade nicht richtig anhat. Hauptsache, sie ist richtig gedreht ins Bild. Und das ist jetzt wichtiger als alles andere. Das wird ja eh keiner merken. Die Zuschauer sind doof. Dafür steht das so ein bisschen.
Dazu kommt auch noch diese Charakterzeichnung. Die ist so plump. Also normalerweise fängt jede Daredevil-Serie an, die uns richtig eine Introspektive gibt, wie es Matt Murdock gerade geht. Weißt du, wo ist sein Headspace, wo ist seine emotionale Tiefe? Hier null. Also wirklich null. Der kämpft ein bisschen. Okay, der hat wieder was mit Karen, jetzt fest. Okay, krass. Das kam ja jetzt aus dem Nichts.
Du, es ist wirklich nicht null, das kann ich ja schon sagen. Es ist nicht null. Es wirkt vielleicht in der ersten Folge so.
Ja. Und Matthew Lillard spielt einen Charakter, der drüber ist, was er gerne macht. Aber es ist mir zu cartoony. Also es ist so, es wirkt halt komplett wie die Cartoon-Version von einer Serie, die ich total liebe, die nicht cartoony ist.
Weißt du, warum es auch cartoony wirkt? Ich habe ja gerade von dieser Uhr geredet. Die Leute benutzen alle Klapphandys. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, warte mal, spielt das von vor 10 Jahren oder so? Nein, das ist tatsächlich, manche haben auch Smartphones. Das ist wirklich, irgendwie benutzt die Hälfte des Casts ein Klapphandy. Ja, das sollen auch Wegwerfhandys sein und so weiter teilweise, also Burner-Phones. Aber es benutzen auch andere Leute unironisch Klapphandys. Und ich habe wieso?
Eine weitere Sache ist, also Disney ist ja immer der festen Überzeugung, jeder Charakter muss irgendwie einen Badass-Moment haben, auch wenn das quasi Zivilistenklasse ist. Und weißt du, Ben Urich wird ja zitiert. Das ist der Onkel von dieser einen Reporterin, von der wir nie was gehört haben, aber die sich richtig brillant aus dem Arsch gezogen wurde und immer ihre nervigen Videos macht, die wirklich, ich habe so gebetet, dass die endlich aufhören, weil die einfach alles rausschleudigen und dazu da sind, noch plumper mit der Thematik umzugehen. Wir lieben Fisk. Er hält New York und Hell's Kitchen sauber. One fuck off, weißt du? Aber Ben Urich war halt ein Investigativjournalist, der zu weit gegangen ist und dann wurde er umgebracht, ja. Aber während er umgebracht wurde, hatte der jetzt nicht noch einen Badass One-Liner und irgendwie wie bei True Romance gesagt, gib mir noch eine Zigarette und so weiter, damit ich dich noch beleidigen kann, weil er war ein echter Mensch. So, jetzt haben wir da diesen Mit-50er Anwalt, der gehauen wird und ein schwaches Herz hat und dann dieser haut
Anwalt.
Er...
Du sagst ganz ehrlich, das ist so ein Detective.
Meine ich, sorry.
Ach so, den meinst du, ne? Ja, okay.
Der noch einen frechen Spruch nach dem anderen raushaut, wo die auch gesagt haben, okay, wir gucken uns mal hier Last Boy Scout an und gucken, was hätte Bruce Willis gesagt in der Situation. Und es ist so affig. Es ist so fucking affig. Ich ertrag das wirklich nicht. Ich ertrag's nicht wie Wilson Fisk die ganze Zeit durch die Gegend gorillert. Ich ertrag es nicht, dass er und Vanessa, die so eine Hammer-Dynamik hatten und die auch so eine echte Love-Story hatten. So, sie war die Ride-or-Die-Frau von ihm, die ihn geliebt hat trotz allem und die für ihn da ist trotz allem. Aber jetzt ist sie die Queenpin und kennt sich auch aus mit der Unterwelt. Perfekt, weil jeder einzelne Charakter muss das sein. Das ist dieser inflationäre Gebrauch von allen Figuren, dass die auch für das Bigger Picture, das Verständnis von allem so drin sein müssen. Ich finde das lächerlich. Ich finde, das ist auch... Das ist Daredevil einfach nicht würdig. Ich finde, das ist Daredevil nicht
das
würdig.
Das finde ich einen interessanten Punkt, dass du gerne hättest, dass es diesen Status quo behält, den es aus einer Netflix-Serie hatte. Wir hatten das ja, als wir ganz groß über letztes Jahr über die erste Staffel geredet haben, über die Unterschiede, dass auch Charaktere wirklich geredconnt wurden, also wie Vanessa. Die ist einfach in der ersten Staffel Born Again eine komplett andere Figur als in den 3 Staffeln. Jetzt sind wir aber in der 2. Staffel. Deswegen ist das für mich gar kein Kritikpunkt mehr, weil sie haben es ja schon gemacht. Wo gehen wir an dem Punkt weiter? Und insofern finde ich sie relativ konsequent, was ihre Figur angeht und wie die sich jetzt anfühlt, weil sie gewisse Sachen in Staffel 1 einfach schon verhandelt haben. Und das kann ich jetzt der zweiten Staffel nicht mehr anlassen. Ich verstehe aber, woher du kommst, weil wenn du das noch mit dir mitträgst und nicht auch dieses Rummeandern, was du gesagt hast von Kingpin, man kann die Szene so oder so sehen. Ich fand in der ersten Staffel fand ich es lächerlicher, wie sehr sie Vincent D'Onofrio versucht haben, wieder dick zu machen, weil er ja so abgenommen hat. Ich finde, man sieht es in der zweiten Staffel auch immer noch. Das ist nicht auf diesem Pinguin-Level wie bei Colin Farrell. Das kriegen die einfach nicht hin. Aber ich finde, in der zweiten Staffel ist es mir weniger aufgefallen und sie haben dafür Vincent D'Onofrio mehr Vincent D'Onofrio-Momente gegeben, in denen er glänzen darf. Aber ich verstehe das schon, dass dir das zu karikaturhaft ist. Und ich glaube auch nicht, dass die Serie das für dich reißen wird. Nee. Nichtsdestotrotz behaupte ich, dass Daredevil Born Again Staffel 2 eine der besten Staffeln in der gesamten MCU-Serien-Timeline ist.
Da ist aber die Messlatte auch nicht sehr hoch.
Ja, ist ja nicht sehr hoch, das stimmt. aber es ist trotzdem so. Also mir fällt jetzt keine viel bessere ein. Die Netflix-Sachen blende ich jetzt aus, weil die gehören jetzt wieder dazu. Ich muss kurz überlegen, Hawkeye fand ich ganz gut. WandaVision fand ich großen Teil sehr gut. Loki ist super. Loki ist meine Lieblingsserie wahrscheinlich von den MCU-Serien, stimmt. Das muss ich aber schon überlegen. Also X-Men zählt gar nicht rein. Also das 94 oder wie das nochmal hieß. 97.
She-Hulk war richtig gut.
Ja, ich weiß, du bist ein großer Fan.
Secret Invasion war richtig gut.
Übrigens auch schön an Staffel 2 Born Again. Die versuchen nicht so zwanghaft den Rest des MCUs reinzudrücken. Das fühlt sich mehr an wie ein Defender-Spin-Off als wie in so eine MCU-Geschichte. Also ich bin wirklich relativ begeistert von Staffel 2. Für mich ist das der richtige Weg, den Marvel jetzt endlich für sich entdeckt hat. Lass das Zeug sich selbst sein, so wie WandaVision eigene Geschichte ist. Loki hat ja auch fast nichts mit allen anderen Sachen zu tun. Also man könnte sogar sagen, wird Loki nicht ein bisschen geretconnt von Deadpool 3 und so? Weißt du, was ich meine? Es ist wirklich, ja, da gehen Elemente ineinander über, aber du könntest Loki Staffel 1 und 2 komplett aus dem MCU rausnehmen und niemandem wird's auffallen. Du brauchst es nicht für alles andere, was passiert.
Und je nachdem, ich glaube, man wird es brauchen für Doomsday. Ich glaube, Loki wird die Serie sein, die sehr wichtig dafür ist, weil da geht's dann um Multiverse-Kacke und Inkursion und Loki ist doch derjenige, der auf dem Thron sitzt und also ich glaube, dass man das dafür schon braucht.
Man kann das reinmachen, aber du hättest es auch rauslassen können. So, also weißt du, am Ende des Tages sind die Serien sehr damit beschäftigt, den Status quo aufrechtzuerhalten.
Ja.
Also
obwohl
Secret Invasion, nee, pass auf. Secret Invasion fängt an mit Nick Fury auf dem Raumschiff. Secret Invasion endet mit Nick Fury auf dem Raumschiff. Und Falcon and the Winter Soldier fängt an mit, du hast quasi Captain America. Ja, und Falcon auf Winter Soldier auf dem Redemption Arc und endet mit, du hast quasi Captain America und Redemption Arc. Und Loki ja auch. Du hast viele Timelines im MCU. Loki kommt mit dieser Sacred Timeline, um zu enden mit, du hast viele Timelines im MCU. So, und auch da wieder, Born Again ist eine Serie, die weiß, die kriegt eine dritte Staffel. Ich glaube, die dritte Staffel haben sie schon angekündigt, ne?
Ja, die dritte. Also ich muss sagen, die einzigen Serien, die wirklich eine Konsequenz, glaube ich, hatten auf die Filme, ist WandaVision, weil da wurde sie wirklich zur Scarlet Witch und die sind da so konsequent geblieben, dass sie bei Doctor Strange zu einem Bad Guy wurde. Da hatte ich Respekt vor, okay? Und Loki, ja, je nachdem, wie sie mit dem Ende der Serie umgehen. Also da hockt er ja, wie gesagt, er ist jetzt quasi Zeitgott. Deswegen, das muss ja adressiert werden. Aber die anderen Sachen gebe ich dir 100% recht.
Selbst bei WandaVision, ne, das war so plötzlich, fühlte sich trotzdem plötzlich an bei Doctor Strange. Man hätte auch sagen können, okay, Wanda ist ja auch in Endgame am Ende weggewandert und irgendwie komisch und shady an einem Platz. Hoffentlich wird sie nicht die Scarlet Witch. Und genauso steigst dann wieder Doctor Strange 2 ein, nur dass WandaVision es wirklich erklärt. Also Doctor Strange 2 hätte mehr tun müssen, wenn WandaVision nicht existieren würde. Das stimmt.
Ja, aber Doctor Strange bringt ja sogar ihre Kinder zurück. Und dass sie dort so einen Draht zu hat, ist ja nur wegen der Serie.
Genau, aber du kannst es auch leicht anders erklären.
Ja, ja.
Aber ja, stimmt. Born Again ist, finde ich, tatsächlich eine gute MCU-Serie. Erschreckend nah an aktuellen Geschehnissen, hat aber auch damit zu tun, dass, also ist eher Zufall tatsächlich, sagen sie, weil sie es ja gedreht haben, bevor Ice losgelassen wurde in den USA. Dadurch fühlt es sich aber noch zeitgeistiger an, tatsächlich. Also, ja, ich mag Born Again tatsächlich gerne. Ich hab jetzt Lust auf die dritte Staffel. Also die Serie hat mich, diese Staffel hat mich ab der Mitte gekriegt und gegen Ende fand ich es richtig gut.
Erzähl mir von Invincible.
Ja, das ist den Übergang, den ich hier schaffen kann, ist, früher war Daredevil meine Lieblingscomicserie mit großem Abstand. Nach den ersten zwei Staffeln war mit großem Abstand Daredevil meine Lieblingscomicserie. Und mittlerweile ist es Invincible und Peacemaker. Das sind die zwei, die sind so, liefern sich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, als Einzelerlebnis mit einer Geschichte ist Peacemaker immer noch unvergleichlich besser. Aber Invincible ist eine so geile Welt, die sich für mich als Watchmen-Fan da eröffnet und das konsequent, aber lustiger weiterdenkt und es in 90er-Jahre-Cartoon-Style packt. Dich hat's ja leider nie ganz erreicht.
Leider
nicht.
Ich würde
mich verändern. Ich habe die meisten Comicbände auch hier liegen. Ich bin nur noch nicht so weit beim Lesen wie die Serie mittlerweile. Ich will mich auch irgendwie nicht spoilern lassen. Ich glaube, das hält mich davon ab, die ganzen Comics durchzulesen. Ich bin immer nur so weit, wie die Serie schon ist. Und Invincible hat mich total. Ich bin auch froh, dass es eine der erfolgreichsten Amazon-Serien ist. Das spricht für die Serie. Ich glaube, in Deutschland natürlich nicht so relevant. Deswegen nötige ich dich jetzt auch nicht, da weiter zu gucken. Du hast ja aber die erste Staffel, glaube ich, hast du die komplett gesehen oder hast du nur ein paar Folgen gesehen?
Die erste habe ich komplett gesehen.
Das ist echt schade, dass die dich nicht ganz erreichen konnte. Ich finde, gerade bei der vierten Staffel, die sind auch ballsy genug zu sagen, okay, wir hauen jetzt 4 Folgen am Stück raus. Weil ich glaube, nach einer wärst du nicht so befriedigt gewesen. Die haben einfach 4 rausgehauen. Und die nächsten, ich glaube, 8 Folgen hat diese Staffel. Und die nächsten 4 kommen jetzt wöchentlich dann auf Prime. Auch hier wieder eine Sache, die ich an Serien einfach mag, wenn Folgen ein Thema haben. Ein Szenario, ein Thema. Und trotzdem irgendwie übergreifend sind. Sopranos hat das ja perfektioniert. Invincible ist die Sopranos-Version des Superhelden-Genres. Und ich bin einfach restlos begeistert. Es gibt eine Sache, die mich ein bisschen stört an der vierten Staffel, als jemand, der das in Originalton schaut. Gerade weil Invincible einen fantastischen Voicecast hat. Zum Beispiel J.K. Simmons als Nolan, als der Omni-Man.
Steven Yeun.
Steven Yeun als die Hauptfigur, Sandra Oh als die Mutter. Fantastischer Cast. Eine Sache, die dich interessieren könnte, ist ja Ross Marquand, heißt er doch. Das ist
Ross Marquand.
Ross Marquand spricht man es aus.
Ja, der ist aus Walking Dead. Ja, und nicht nur das, auch er ist ja Stand-in gewesen im Marvel-Universum für Red Skull, weil Hugo Weaving nicht mehr das macht. Ne? Das ist ja auch.
Ja. Und der kann die Stimme doch so gut nachmachen, ne? Das ist doch irgendwie sein Secret Trade.
Er kann alle Stimmen nachmachen.
Ja, und das merkt man auch in Invincible, weil der spricht da, ich kann es jetzt gerade nicht aufrufen, mehrere Rollen, ein Dutzend oder so in Invincible. Der macht da richtig viel. Er spricht den Immortal, er spricht Rudy, er spricht jetzt auch Rex. Rex? Ja, doch, stimmt. Eine Figur heißt irgendwann anders, frag mich nicht. Er spricht irgendwie ein halbes Dutzend oder so. So ein bisschen in bester Simpsons-Manier. Ein guter Voice-Actor kann ja mehrere Stimmen.
Yeah.
Das hast du ja bei den Simpsons auch immer gehabt. Und Ross Marquand ist das Äquivalent dazu. Und er hat jetzt für Zachary Quinto übernommen, der Robot gesprochen hat.
Ja.
Und das finde ich ein bisschen schade, weil Zachary Quinto war eine meiner Lieblingsstimmen in der ganzen Serie. Und man weiß auch nicht, warum. Es ist nicht bekannt. Also ich vermute, weil er zu viel gekostet hat oder zu wenig auch Screentime hat mit dieser Stimme in der Serie mittlerweile. Und dass der auch gar keinen Bock hat, für eine vierte Staffel zurückzukommen, für die 5 Sätze, die er ansprechen muss. Aber ich finde, man merkt es dann trotzdem. Das ist schon ein Abfall. Und die haben, glaube ich, noch ein paar Stimmen ersetzt. Ich komme jetzt gerade nur nicht drauf, wen noch. Oder ein paar werden auch einfach nicht zurückkommen. Zum Beispiel hat doch da gibt's doch diese 2 großen blauen Dudes, auch schon in der ersten Staffel. Die werden doch gesprochen von, hilf mir bitte. Der große, kräftige Typ, der in Star Wars mehrere Rollen hat.
Der große, kräftige Typ, der in Star Wars mehrere Rollen hat?
Er hat in Mandalorian zum Beispiel auch so eine teufelsähnliche Figur gespielt, hat schon mehrere Stimmen gesprochen. Du weißt eigentlich, wen ich meine. Ich kann es dir nur nicht gerade. Er hat bestimmt auch bei The Walking Dead mitgespielt.
Ich google es mal, okay?
Wir hatten schon mal über ihn geredet. Mir entfällt mir der
Warte,
Name.
Warte, ich gehe jetzt mal auf Invincible TV Series. Supporting Car. Samantha E. Wie heißen
Ben
die
Schwartz
denn noch?
Spricht mit.
Wie heißen die denn nochmal?
Oh nee, die Twins werden von Kevin Michael Richardson gesprochen. Das habe ich gerade durcheinander gebracht. Der hat ja gar nicht Kevin Michael Richardson ist auch eine super Synchronstimme. Aber ich will das jetzt trotzdem auflösen, wovon ich geredet habe. Oh, das Schlimme ist, auf Spotify werden die sich die Kommentare überschlagen. Dabei will ich das eigentlich selbst rausfinden.
Du meinst, er war ein Teufel in Mandalorian. Ich weiß, von welcher Episode er eingespielt hat. Das ist die Bill Burr-Episode aus Season 1.
Ja, genau.
Deswegen, die finde ich schnell heraus.
Weißt
du,
so
was?
Ja, so, ich hab's doch schon. Warte.
Mark Boone Jr.
Nee,
das ist der aus Sons of Anarchy, Bill Burr, Natalia Tena, Clancy Brown.
Ja, ich meine Clancy Brown, um Himmels Willen.
Ja, wieso? Ach so, Clancy Brown ist wesentlich
aber
mehr
hat Clancy
als Lust
Brown
auf.
Jetzt was in Invincible gemacht? Ja, natürlich, er hat 3 Millionen Sachen gemacht, habe ich ja gesagt. Aber hat er auch Invincible gemacht? Ich dachte schon. Und ja, der Dings hat kommt wieder vor. Wie heißt er denn nochmal? Negan in Walking Dead.
Jeffrey Dean Morgan.
Jeffrey Dean Morgan ist so super in Invincible. Holy shit. Also das Voice-Acting wirklich, also das hebt Invincible einfach nochmal hoch. Stimmt, Clancy Brown spricht Damien Darkblood in Invincible.
Ja.
Und der hat in der ersten Staffel ja eine Rolle, die dann erstmal wieder weg ist. Und seine Rolle ist größer als in den Comics eigentlich, ab jetzt schon in der 4. Staffel Invincible. Das hat ihn so angeteasert in der 3. Staffel und das ist auch cool. Also Clancy Brown, also generell der Voice-Cast, ist irgendwie schade, wenn es da irgendwelche Fluktuationen gibt. Invincible ist mein absolute Lieblings-Comic-Serie, wenn es um den großen Scale geht, also außerhalb von Peacemaker. Ich liebe es einfach, dass es so eine schöne, etablierte Welt hat, in der viel passiert, in der Sachen, auch wenn es so kleine Dinge sind, die später noch mal aufgegriffen werden, die nie unrelevant sind, oft mal philosophische Fragen aufgemacht. Ich kann nur allen Leuten noch mal empfehlen, schaut Invincible. Und wenn ihr euch habt abschrecken lassen von dem Look, schaut einfach die erste Folge bis zum Schluss. Ihr müsst es bis zum Schluss schauen. Ihr müsst es bis zu den Credits schauen, weil erst in der Post-Credit-Scene, in der Mid-Credit-Scene, passiert wirklich das, warum du dann verstehst, warum Invincible was Besonderes ist. Es ist nicht einfach nur eine brutale Zeichentrickserie für Nostalgiker, sondern es ist für mich eine der besten Superhero-Geschichten, die es überhaupt da draußen gibt. Und die wird halt gerade als Serienform erzählt.
Also das gebe ich dir auch. Diese Post-Credit-Scene am Ende von Season 1, die ist unglaublich. Von Folge 1, die ist unglaublich.
Und ich finde auch, und das ist jetzt schon so stark an dem Auftakt von Staffel 4 in den ersten 2 Folgen, wird noch mal mehr verhandelt, wie es so weit kommen konnte. Wir sind jetzt in der 4. Staffel und du verstehst langsam die 1. Staffel besser. Invincible ist eine Serie, die jeden Rewatch auch wert ist, weil die Charaktere viel tiefer werden und damit vieles sehr viel klarer wird. Also ich finde das wirklich ganz, 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 ganz fantastisch. Also auch die 2. Folge in der 4. Staffel hat mich richtig umgehauen. Großer Fan. So, komm. Du bist großer Fan von Ready or Not. Und
dem
weil Ready
Teil.
Or Not 2 kommt, vom ersten Teil. Und du hast mich genötigt, dass ich das mal gucken soll. Und ich hab's dann auch, ich hab's, okay, pass auf, der 2. Teil kommt, es gibt eine Pressevorführung. Ich schau mir das an. Und die war schon von einem Monat, also die war relativ früh, ne? Also für alle Leute, die denken, von schlechteren Filmen kommen Presseverfügungen nur ganz kurz vor Start. Ich meine, während wir hier reden, kommt der kommt trotzdem erst in 2 Wochen. Ich glaube, der kommt Anfang April raus. Wir machen das auch nur, weil ein vergleichbarer Film ja jetzt auch rauskommt. Aber wie stehst du denn noch mal zu Teil 1? Fass es noch mal zusammen für alle, die es noch nicht gehört haben.
Der erste war für mich so ein Überraschungshit. Ich finde, der Film ist besser, je weniger man über ihn weiß, weil ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Es ist eine nette, kleine Horror-Comedy, mehr Comedy als Horror. Und ich fand die Idee so witzig, dass dieses Mädel, das da gejagt wird nach der Hochzeitsnacht, von Leuten gejagt wird, die absolut unfähig sind. Und die eventuell noch ein Google-Handy rausholen müssen, um zu googeln, wie benutzt man eine Armbrust. Ich finde den sehr charmant, ich finde den kurzweilig, der geht nur 90 Minuten. Hat einen schönen Cast, hat einen geilen Vibe und hat ein sehr lustiges Over-the-Top-Ende. Und ist so eine kleine Oktober-Tradition von mir geworden, will ich nicht lügen.
Du schaust den echt jedes Jahr?
Ja. Aber so, als ich gehört habe, dass der ein Sequel kriegt, war ich voll dagegen. Weil der Film kann kein Sequel kriegen, ohne dass man sich extrem viel aus dem Arsch zieht. Und ja, Man hat sich extrem viel aus dem Arsch gezogen für den zweiten Teil. Meine Güte, hat man sich extrem viel aus dem Arsch gezogen. Und damit auch so ein bisschen alles, was den ersten so besonders gemacht hat, das fehlt hier. Also, gibt's wilde Charaktere? Ja. Gibt's auch unter denen gute schauspielerische Leistungen? Ja. Also Elijah Woods, dem sehe ich gerne zu. Sarah Michelle Gellar ist überraschend gut. Aber Samara Weavings Charakter Grace ist auserzählt. Also man muss sich wortwörtlich eine Schwester aus dem Arsch ziehen, damit es irgendwas Neues mit ihr gibt. Deswegen, das ist auserzählt. Die Jagdsequenzen sind nichts Neues, wirklich nichts. Es gibt eine tolle Szene, wo sich gehauen wird. Und da gibt es ein Hindernis, während sich gehauen wird. Das ist lustig.
Ich weiß nicht mal, was du meinst.
Pfefferspray.
Okay.
Ja, das ist wahrscheinlich die beste Szene im Ready or Not 2.
Das ist die einzig witzige Szene, wenn ich so drüber nachdenke.
Ja, ja. Und
ich verstehe, woher du kommst.
Ja.
Ja, das Ding ist bei mir, ich mochte schon den ersten Teil nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir mehr erwartet. In meinem Kopf war es lustiger, auch weil ich die Trailer kenne. Ich finde den nur in der ersten Hälfte richtig lustig. Und was mein Problem ist, auch so ein bisschen damit ist, gegen Ende wird immer klarer, dass die Hauptfigur für das, was sie erreicht, wenig tun muss. Es passiert ja einfach. Ich mag sowas nicht. Ich mag nicht, wenn du in so eine John McClane-Situation reinkommst und du kommst da ganz glücklich raus, ohne selbst erfinderisch gewesen zu sein, ohne irgendwas dafür zu tun. Es gibt eine sehr bezeichnende Szene für mich im ersten Teil, an der sie diesen Munitionsgürtel nimmt, die Kugel drin hat, die Shotgun im Anschlag. Das ist der Poster-Shot. Sieht auch cool aus. Jetzt hat die Braut Waffen, jetzt wird sich gerecht an dieser Familie. Nö, wird's nicht. Die Munition stellt sich als Attrappe raus, sie macht damit gar nichts und damit ist das ist sehr stellvertretend für den gesamten Film. Weil sie bringt bis auf eine Person an so einem Breaking Point, und da fühlt es sich sogar leicht out of character an, bringt die niemanden um. Und das ist für mich, also wirklich, an der Stelle hat der Film für mich angefangen, die Prämisse alles fallen zu lassen und sich selbst zu verlieren. Und ich finde, in Ready or Not steckt ein viel besserer Film drin, als ich gekriegt habe. Und das habe ich mir dann ein bisschen erhofft vom zweiten Teil, habe ich da natürlich jetzt auch nicht gekriegt. Ich finde es nicht ganz so retconnig und aus dem Arsch gezogen, wie du gesagt hast, wie du es empfindest. Finde ich gar nicht. Ich finde es, wenn du schon so ein was Mythologisches aufmachst, so eine Lore, so Regeln für diese Welt, wenn du die schon aufmachst, der Film denkt sie einfach nur weiter. Aber er muss natürlich sehr konstruieren.
Ja, ja.
Aber er hat ein Gimmick aus dem Ende, ein Gimmick, und ich spoilere das jetzt nicht. Aber dieses Gimmick reitet er tot im zweiten Teil.
Ja, ja. Also, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich weiß ganz genau. Und dabei war es im ersten Teil eine Standout-Szene und im zweiten Teil ist es irgendwann alle 2 Sekunden.
Ja. Die ganze Zeit. Ich finde den zweiten Teil auch gar nicht mehr lustig. Ich finde den ersten nur in der ersten Hälfte lustig und den zweiten finde ich gar nicht mehr lustig. Und damit ist es ein komplett überflüssiger Film. Und wenn ihr lang genug wartet, kommt er eben im Streaming. Weil das ist eine Disney-Produktion, das heißt, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Warum ist das eine Disney-Produktion? Ist das ein Fox-Film?
Fox Searchlight, ja.
Ja, okay, gut. Deswegen wird der wahrscheinlich eher früher auf Disney Plus landen. Und ich würde es an der Stelle schon beenden. Wir müssen nicht weiter über diesen Film reden. Weil wir reden nur jetzt schon drüber, weil der nächste Film, der Ready or Not 2 ist, der hätte sein können. Also im wahrsten Sinne des Wortes, es geht um Schwester, es geht um Satanismus, es ist blutig, es ist gesellschaftskritisch und lustig, es ist deutlich brutaler und expliziter und ein sehr unterhaltsamer Film, und deswegen haben wir ihn hier reingepackt. They Will Kill You.
Ja, They Will Kill You ist mega. Und ich dachte, das ist ein Ready or Not Abklatsch, aber auf dem Papier ist es viel mehr Ready or Not, es ist viel mehr Ready or Not, als es tatsächlich im Film ist. Es ist viel mehr Tarantino. Es ist so viel mehr Tarantino. Es wird mit Kapiteln gearbeitet. Es wird mit Exploitation-Film gearbeitet. Es wird mit Genre-Tropes gearbeitet. Es wird mit Flashbacks gearbeitet. Es wird mit Enthüllungen gearbeitet über Figuren und so weiter und so fort. Das heißt, ja, auf dem Papier, wenn man sich grob die Prämisse anhört, denkt man, es ist Ready or Not, aber ich war überrascht, wie sehr der sich unterscheidet. Ich war überrascht, nicht nur qualitativ, aber generell. unterscheidet er sich extrem. Die machen auch keinen Hehl draus. Die Familie ist vor, also ist ja keine Familie, aber diese Leute von Sekunde 1 sagen dir schon in den ersten 10 Minuten, was sie mit dir vorhaben. So. Und
they will kill you.
Ja.
Ja, lass es mich anders zusammenfassen. They will kill you könnte auch heißen, they kill Bill you.
Ja,
yeah. Das ist eigentlich, they kill Bill you passt eigentlich sehr gut. Das hier ist für mich der Kill Bill Volume 3, der mir mal versprochen wurde. Also, als es darum ging, dass Tarantino so ein bisschen rumgesponnen hat, ja, diese kleine Nikki, die könnte ja irgendwann erwachsen werden. Also, die aus der Eröffnungssequenz, aus der richtigen Eröffnungssequenz, aus der Eröffnungs-Action-Sequenz des ersten Teils. Wenn die sich 20 Jahre später an der Braut rächen möchte, wenn die erwachsen ist, so, dann könnte Volume 3 so und so aussehen. Mhm. Und das ist dieser Film ein bisschen. Das ist der gepaart mit Ready or Not. Du hast recht, das sind alles Tarantino-Tropes, aber es ist vor allem auch so erzählerisch, also inszenatorisch, 1:1. Reißschwenks, yeah. Reißzooms, Studio-Setting. Du merkst, dass jeder Raum Studio ist, dass es alles Kulisse ist und es wird auch genutzt. Man fährt durch Wände mit der Kamera, man geht über die Decke. Die Räume fühlen sich an wie Studio, weil sie viel zu groß sind.
Die Räume fühlen sich an wie Super Mario Brothers. Und zwar, du kannst durch die Wände sehen und siehst die Hindernisse. Also es ist so Videospiellogik. Das ist ziemlich geil.
Es ist sogar Levellogik.
Absolut. Der Regisseur ist Kirill Sokolov. Und sein erster Film ist halt noch mehr Tarantino-Flair. Also es ist ein riesiger, das ist schon fast ein dedicated artist zu Tarantino.
Ja, das stimmt. Also der hat einen Trope. Ich glaube, er ist Russe. Why Don't You Just Die war Kirill auch so ein Sokolov Festival ist Hit.
Russe.
Ja, der Why Don't You Just Die ist ja so ein Film, der lief auf dem Fantasy Filmfest, da habe ich ihn gesehen. Und der ist auch so eine kleine Festivalperle, so ein richtiger Liebling. Ich glaube, der kommt bei allen Leuten gut an, weil das ein Crowdpleaser ist, der ist einfach saulustig zu sehen. Why Don't You Just Die ist übrigens genau wie They Will Kill You, einfach ein Satz, den man zu jemandem sagen könnte. Was finde ich gerade witzig ist. Die Namen, die Titel dieser Filme wären austauschbar. Das wäre dasselbe. Also They Will Kill You funktioniert auch für Why Don't You Just Die.
Mhm.
Naja,
jedes Mal, wenn du sowas sagst, ja, jedes Mal, wenn du sagst, zwei Filme, man könnte die Titel austauschen, habe ich immer noch das beste Beispiel für zwei Filme, die 2016 rausgekommen sind und wenn man die Titel verändert hätte, wäre es besser gewesen.
Ja,
weißt du welche?
Nee.
Suicide Squad und Rogue One.
Also Richtung Rogue One verstehe ich's, aber umgekehrt nicht. Warum soll Suicide Squad Rogue One sein?
Weil es das erste Mal ist, dass sich die Rogues zu einer Einheit gebildet haben. Und bei Suicide Squad, ja, die sterben halt wirklich alle. So, also
Ja. Aber das ist halt so palpig. So,
ich der weiß,
Vorteil
ich
von
weiß.
Why Don't You Just Die und They Will Kill You ist, beide Titel sind palpig, die Filme sind's aber auch.
Yeah.
Deswegen passt es so gut. Es fühlt sich auch ein bisschen an wie so eine Rodriguez, die Rodriguez Co-op mit Quentin Tarantino, das ist From Dusk Till Dawn. Ich finde, es hat leichte Evil Dead Elemente, was den Slapstick angeht, was es auch sehr lustig macht.
Voll.
Also Sam Raimi hätte das auch verfilmen können, das muss man echt sagen. Suicide Beats ist super.
Suicide Beats ist so toll. Das ist bisher, glaube ich, meine Lieblingsperformance von ihr.
Da müsste ich überlegen. Ich glaube, ich habe noch nicht genug Sassy Beats Performances gesehen. Ich finde, sie ist komplett underrated in Deadpool 2. Sie ist ein richtiger Scene-Stealer in Deadpool 2. Also Sassy Beats ist großartig.
Aber hier ist sie so lustig. Also auch die Szene mit dem Jungen, die schon im Trailer zu sehen ist, you little shit. Auch die Dynamik mit ihrer Schwester ist super. Auch, dass sie so multilayered ist und nicht alles über sie komplett klar ist und man mehr ein bisschen über sie erfährt. Also ich finde die ganz super in dem Film. Hat auch ein gutes Comedic Timing und sie ist sich auch bewusst, weil ich sag's ja immer wieder, diese Genre-Rollen zu spielen, weißt du? Leute denken immer, das ist mega easy, ist es nicht. Du brauchst so eine Art Mini-Zwinkern. Es darf nicht zu viel sein, aber es muss genau richtig sein. Und wenn sie, das ist ein Money Shot im Trailer, wo sie einfach nur eine brennende Axt in der Hand hält, ja, bevor sie irgendwo reinrennt. Dieser Gesichtsausdruck ist perfekt für den Film.
Ja.
Das ist ja das, was Brie Larson gefehlt hat in Captain Marvel. Die kann dieses Genremäßige nicht. Brie Larson ist eine wundervolle, dramatische Schauspielerin. Aber
ich weiß, was du meinst. Ja, es ist so ein bisschen, als würde man ihr anmerken, dass es ihr eigentlich zuwider ist, sowas zu spielen.
Ja. Sie weiß nicht, wie sie sowas spielen soll. Weißt du, Robert Downey Jr. hat genügend Augenzwinkern bei Iron Man drin, dass er ein Arsch ist, der aber auch sympathisch ist und der dieses Charisma versprüht. Mhm. Nicht jeder passt in solche Filme rein. Weißt du, ich finde ja auch Mads Mikkelsen passt nicht in diese Marvel-Filme rein. Ich finde es ganz schlimm, wenn er da drin ist und einfach nur Bad Guy auf Autopilot spielt, weißt du?
Ja, und dafür wird er oft gecastet.
Ja, wir haben viel ja schon zu mal oft.
Das Harry Potter-Universum viel, heute angesprochen.
Viel zu oft ist er einfach dann so, Mads Mikkelsen, kannst ein bisschen fiese gucken, ja.
Aber wo wir bei diesen Cameos sind, das ist eine Stärke dieses Films, auch sehr Tarantino-esque. Du hast sehr prominent besetzte kleine Nebenrollen.
Ja.
Also gut, eine der Hauptrollen hat Patricia Arquette, die ja großartig ist in Severance. Und damit so ein bisschen ihr großes Comeback gegeben hat. Und jetzt wird sie ein bisschen getypecastet. Hier ist sie auch ein bisschen getypecastet, aber natürlich gut für die Rolle. Heather Graham spielt mit, Tom Felton spielt mit. Also Heather Graham kennt ihr auch alle aus Scrubs, darüber reden wir gleich.
Austin Powers 2,
mein Lieblings-Austin Powers. Tom Felton kennt ihr natürlich als Lucius Malfoy in Harry Potter. Patterson Joseph kennt man aus Wonka zum Beispiel. Und beim Rest muss ich schon wieder so ein bisschen überlegen, ob ich irgendjemand davon kennen sollte. Ich glaube nicht. Nicht unbedingt. Aber trotzdem, das ist, was Cameos angeht, auch mit so einem schönen Aha-Effekt besetzt. Also wirklich Aha-Effekt innerhalb der Story. Weil wenn du ein prominentes Gesicht hast, erwartest du bestimmte Dinge und auch nur vielleicht ein bestimmtes Screentime und damit spielt wohlgemerkt dieser Film sehr gut. Wegen diesem Level-Style, da fällt mir ein, er spielt ja New York, ich glaube auch in Manhattan, ne? In so einem Art Deco-Hotel, also das dann, ja, wie man es sich vorstellt, so ein bisschen, wie so ein John Wick-Hotel. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Ich habe das, glaube ich, auch im Podcast schon mal erzählt. Ich habe mal eine Woche lang im New Yorker genächtigt. Das ist in Manhattan, das ist ein berühmtes Hotel. Das ist das Hotel, in dem Tesla gestorben ist. Der ist ja verarmt gestorben in New York, in einem Hotel aber lebend. Damals konnte man noch verarmt in einem Hotel sterben. Ich glaube, weil er dort umsonst leben durfte oder so. In dem Hotel war ich. Und das New Yorker ist halt ein sehr altes Hotel, ein sehr berühmtes Hotel und ein sehr teures Hotel. Ich habe in einem richtig abgeranzten Zimmer gelebt, das habe ich gestellt bekommen, aber es hat 300 Euro die Nacht gekostet, $300. Und ich wirklich dachte, holy shit, warum ist das so teuer? Diese Ranzbude, aber okay, es ist in New York, ne? Und das New Yorker ist so aufgebaut, du gehst unten rein in den Fahrstuhl und mir ist dann aufgefallen, ich war irgendwo in der Mitte dieses Gebäudes, was weiß ich, Stockwerk 20 oder so, das ist riesig, riesig. Aber ich habe ja auch andere Stockwerke gesehen. Immer wieder, wenn die Tür aufging, jemand anderes zu oder ausgestiegen ist in diesem Hotel, ne? Und ich schwöre bei Gott, jedes Stockwerk dieses Hotels war eine andere Klasse. Das war wirklich die Klassengesellschaft durchgelebt in diesem Hotel. Wenn du weiter hochgefahren bist, war alles Gold und teuer und Marmor. Wenn du da warst, wo ich war, sah es ungefähr so aus wie in diesem Film. Und etwas tiefer sah es noch mehr aus wie in diesem Film. Also, es ist wirklich, in jedem Stockwerk hat sich eine andere Welt für mich eröffnet. Da könntest du einen eigenen Film draus machen. Das war wie dieser Zug in Snowpiercer. So, mit jedem Waggon bist du woanders.
Oder der Film, den ich krass unterschätzt finde, mit Tom Hiddleston, High Rise. Hast du den gesehen?
Ich kenne ihn nur. Ich kenne den Trailer, gut. Sieht cool aus.
Der ist ziemlich gut, aber der ist wirklich, wirklich düster. Also, meine Güte. Der ist richtig düster. Der zeigt dir einfach nur die böse Natur des Menschen. Ich finde, der geht noch viel mehr über diese Klassenunterschiede hinaus. Der geht richtig in Lord of the Flies Territorium. Und also
das habe ich vermutet.
Guck dir den mal an. Ich bin sehr gespannt, wie du dazu stehst. Es ist ein kontroverser Film, aber ich finde den schonungslos heftig. Also
Erinnerung kam der fast zeitgleich raus mit diesem Tischfilm, wo dieser Tisch hoch und runter fährt. Weißt du, welchen meine? Der so auf Streaming so ein Hit war?
Nee, der kam der Schacht, meinst du?
Der Schacht, ja, genau.
Kam der Schacht früher raus? Ja, der Schacht kam wesentlich später raus.
Ah, okay. Aber in meinem Kopf ist es so verschwommen und der Schacht war der Film, über den alle geredet haben. Und ich habe mir immer gedacht, aber eigentlich finde ich High Rise interessanter. Ich habe aber beide nicht gesehen.
Guck dir mal High Rise an, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst.
Okay.
Der ist nicht schlecht.
Auf der Liste. Und They Will Kill You channelt das auch so ein bisschen. Klassengesellschaft, wobei Klassengesellschaft hier falsch ist. Hier ist ja eigentlich mehr, jedes Stockwerk hat ein anderes Thema, aber das wird auch nicht zu sehr ausgebreitet. Du siehst drei oder vier Stockwerke. Also viel mehr siehst du da auch nicht. Und das wäre so ein bisschen mein Problem mit dem Film, der ihn von höheren Weinen abhält, weil wir haben jetzt sehr viel gelobt. Ich finde, der ist super unterhaltsam. Also wenn ihr so einen Genrefilm wollt, was die Trailer versprechen, liefert dieser Film. Ich finde, was Ready or Not verspricht, liefert dieser Film, egal ob Teil 1 oder 2. Ich finde, das ist der viel bessere Film. Wenn ihr Kill Bill-Fans seid, und The Whole Bloody Affair kommt ja demnächst im Kino, wäre They Will Kill You für euch eine schöne Alternative, die ihr auch gucken könnt. Aber ich finde, obwohl der relativ knackig ist, der ist nur 100 irgendwas Minuten, glaube ich, er fühlt sich so im letzten Akt sehr gezogen an.
Ja, im letzten Akt im Finale zieht er sich ein bisschen, das stimmt, das gebe ich dir. Ja. Und das liegt halt unter anderem daran, dass die Bad Guys in dem Film nicht so interessant sind. Die werden halt von guten Schauspielern gespielt, aber da hinkt dann der Tarantino-Vergleich, weil bei Kill Bill jedes einzelne Mitglied dieser Viper Assassin Squad bleibt Schädel, so Oren Ishii, L. Driver, Bud, und also die sind halt klasse. Jede einzelne Figur ist klasse. Hier ist es nicht so der Fall. Also, du erkennst die Schauspieler und sagst, ach cool, Heather Graham habe ich ewig nicht gesehen. So cool, Tom Felton habe ich ewig nicht gesehen. Aber sind die Figuren wirklich cool? Nee.
Eine Sache möchte ich noch hervorheben, weil wir heute über so viel Farbkorrekturen so reden. Der Film sieht toll aus, was das Farbgebung angeht. Ich hatte das Gefühl, ich weiß es aber nicht, habe nicht nachgeschaut, dass der auf Film gedreht ist.
Sieht
ich
auf jeden Fall so aus. Er sieht so aus wie diese Oldschool-Exploitation-Filme. So ein bisschen körnig, so ein bisschen gritty.
Richtig kann geil aber ausgeleuchtet.
Kann aber auch sein, dass das komplett digital entstanden ist, um diesen Look zu rekreieren.
Ich schaue gerade auf. Nee, anhand von IMDb kann ich dir nicht sagen, was es ist, weil es da nicht drin steht. Wenn es komplett digital war, dann ist es so geil ausgeleuchtet und farbkorrigiert, dass es einfach toll aussieht. So kann ein Film aussehen. Gerade ein Genrefilm sollte so aussehen. Die Lichtsetzung und so. Du merkst ja auch, die haben das ja alles Studio gedreht. Und der Vorteil von Studio im Vergleich zu On-Location ist ja nicht nur Platz, sondern auch Ausleuchtung. Und das merkst du diesem Film an. Die haben sich diese Zeit genommen. Der Film sieht wahnsinnig gut aus. Liegt auch am Produzenten vielleicht. Andy Muschietti hat den produziert. Der weiß, was er da tut. Also der It gemacht hat, 1 und 2. Oder The Flash, weil The Flash war halt so ein Greenscreen.
The Flash sah richtig gut aus. The Flash sah richtig gut aus.
Das heißt, also ich glaube, die haben sich auf die Post-Production zu sehr verlassen. Da ging
also diese Szenen dort mit dem Kampf gegen Zod, also das sah so gut aus.
Ja,
Als hätte ich das Sega Mega Drive angeschmissen.
Aber das tut ja auch deswegen so weh, weil Annie Muschietti ja gute Bilder kann. Das kann ja It und 1 und 2, die können das. Und die Serie konnte das halt nicht. Was uns jetzt zu Scrubs Staffel 10 führt, weil ich war erstmal überrascht, wie gut das Bild aussieht. Auch hier Studiosituation. Wir erinnern uns, Scrubs wurde berühmterweise in einem stillgelegten Krankenhaus gedreht, was es auch so authentisch gemacht hat, den Backlot, alles, was drin ist. Wenn man drauf achtet, auch die Wohnungen der Figuren sind in Wirklichkeit in diesem Krankenhaus. Deswegen ist Dr. Cox Apartment war mal so ein OP. Und wenn ihr mal drauf achtet, wie das gebaut ist und mit diesem tieferen, mit dieser Stufe quasi mitten im Raum, das war mal ein OP. Und das Set gibt's aber nicht mehr. Das Krankenhaus haben sie abgerissen. Damit haben sie eigentlich sogar Staffel 3 irgendwie fulfilled, wenn ich so drüber Staffel 9 fulfilled, wenn ich so drüber nachdenke. Und sie haben es für das Revival, haben sie alles komplett im Studio nachgebaut, aber so, dass selbst die Schauspieler, wenn sie drin standen, das Gefühl hatten, das ist alles genauso wie früher, Zentimeter für Zentimeter. Und ich finde, das haben sie hingekriegt. Auch ein bisschen stellvertretend für Staffel 10. Sie haben es hingekriegt. Aber haben sie es gut genug hingekriegt, ist die große Frage. Und ist das wirklich eine Staffel 10? Ist das ein Reboot? Was ist das überhaupt? Das klären wir jetzt anhand der ersten Folge, weil mehr haben wir beide noch nicht gesehen zu diesem Zeitpunkt. In den USA sind sie weiter, glaube ich, 4 Folgen oder so.
Ich war extrem skeptisch, weil ich generell all diesen Revivals gegenüber sehr skeptisch bin, weil ich zu häufig verbrannt wurde mit Serienrevivals von Sachen, die ich mag. Scrubs ist definitiv eine der besseren Revivals. Also das kann man ohne Frage sagen. Die Schauspieler haben immer noch eine super Chemie miteinander. Der Scrubs-Humor und der Mix aus Scrubs-typischem Humor und Scrubs-typischem Drama ist immer noch gegeben. Das Herz ist definitiv am rechten Fleck mit diesem Revival. Und es macht schon irgendwie Spaß, JD, Elliot, Turk, Carla und Dr. Cox nochmal wieder zu sehen. Aber ich frage mich trotzdem so, why? Weil ich finde, Season 8 hat eines der besten Finalen aller Zeiten. Es ist echt ja, wundervolles, es ist einfach ein wundervolles Finale. Und Season 9, ich bin ja, und damit setze ich mir die Brennnessel, ich hasse Season 9 nicht. Ich finde Season 9 als Spin-Off sogar gar nicht mal schlecht. Wenn man es als das sieht, was es eigentlich geplant war, Scrubs Mad School, finde ich es gar nicht schlecht. Ich mag es. Es gibt ein paar richtig tolle Turk- und richtig tolle Cox-Szenen sogar, die ganz toll sind. Und ich habe das Gefühl, wenn es eine zweite Staffel gegeben hätte, wäre man warm geworden mit dem neuen Cast. Also ich glaube, das hätte man einfach nur ein bisschen mehr Zeit geben müssen.
Und ein bisschen weniger Redcon, finde ich. Also, dass man dass man das Krankenhaus so umbaut, dass jetzt eine Schule ist. Direkt das Erste, was du siehst, ist, wie sie das Bild wegschmeißen. Also, okay, warum scheißt du jetzt auf Scrubs? Was soll der Quatsch? Es ist auch so konstruiert.
Oh, aber ich mochte vor allem auch die Kelso-Dr. Cox-Dynamik. Die war richtig klasse in Scrubs Season 9. Von Kelso fehlt bisher jede Spur im Revival. Ich habe gehört, Neil Flynn, der Janitor, der wird noch mitspielen. Und Krista Miller-Jordan, die soll jetzt auch noch mitspielen. Also die haben das schon bei Instagram bestätigt, dass die beiden wieder zurückkommen. Es ist absolut okay. Also die Serie ist absolut okay. Und für Scrubs-Fans, ich glaube, kein Scrubs-Fan wird es gucken und sagen, das ist scheiße. Oder das pisst auf Scrubs, weil es nicht tut, zumindest nicht in der ersten Folge. Es gibt Sachen, die ich nicht mag. Also erstens, allein, dass es existiert, mag ich trotzdem nicht, weil es das Ende kaputt macht. So, das Ende ist, überlass es doch JDs Fantasie. Weißt du, das ist ja wirklich die Aussage. Who says my dreams can't come true? Weißt du? So, und ja, jetzt ist es trotzdem so eine kleine, nicht Dream, sondern Nightmare-Version. So, Elliot und er sind nicht mehr zusammen. Finde ich scheiße. Finde ich wirklich scheiße. Weil wozu hattest du dieses ewige Will They, Won't They, damit die zusammenkommen am Ende von Season 8? Nur um es in Müll zu werfen. Das erinnert mich so ein bisschen an, nicht ganz so schlimm, aber How I Met Your Mother verbringt eine komplette finale Season mit der Hochzeit von Robin und Barney, um eine Episode später die sich scheiden zu lassen. Da dachte ich mir, danke, dass ihr meine Zeit verschwendet habt mit 19 Episoden auf dieser scheiß Hochzeit. Ja? Und das finde ich doof. Ich finde es auf der einen Seite konsequent, dass Dr. Cox gegenüber JD nicht mehr so dieser extreme Hardass ist, weil er hatte ja so seinen Moment, wo JD gehört hat, was er wirklich von ihm hält und so weiter und so fort. Aber ich finde, und ich kann nicht fassen, dass ich das sage, das ist in Season 9 besser. In Season 9, wenn sich die beiden wiedersehen, ist er immer noch halt Dr. Cox, ne? Nicht mehr hundertprozentig so kacke zu ihm, aber durch das, was er sagt, was kacke ist, scheint der Respekt durch. Dr. Cox so ausgebrannt zu sehen in dieser Season und so, hey, tut gut, dich zu sehen.
Lass mich da kurz einsteigen. Ich find's wirklich, genauso wie du sagst, es ist unnötig wie ein Kropf. Also es ist wirklich, ich glaube, das stört mich daran so sehr. Also, es ist nett gemacht, ja. Kannst du es gucken und denkst so, ey, cool, alle zurück. Und es gibt ein paar gute Gags auf jeden Fall, weil du magst die Leute. Na, die Serie hat es ja geschafft, dass du sie liebst. Sie lebt natürlich davon. Diese Staffel 10, wenn du jetzt einfach nur, und natürlich geht das jetzt nicht, aber wenn du jetzt nur diese Staffel, weil es ja quasi ein Revival ist, weil es ja eine neue Serie ist, wenn du das jetzt jemandem vorsetzt, der noch nie Scrubs gesehen hat, der wird das nicht weitergucken.
Nee, der wird auch nicht verstehen. Der wird das auch nicht checken.
Richtigen Serie ist das was anderes. Wenn du Scrubs Staffel 9, und ich mag sie ja auch nicht so sehr, aber ich bin da bei dir, die ist nicht so schlecht, wie alle tun. Sie war halt blöd, weil sie nicht nötig war. Aber wenn du die erste Folge von Staffel 9 nimmst und gibst sie jemandem, der noch nie Scrubs gesehen hat, der sieht den Anfang einer Serie und kann das gucken und kriegt eine Story und Charakterentwicklung und alles schon. Hier kriegst du nur Redconning. Du kriegst Redconning, Nostalgia-Bait und einen kleinen Ausblick auf, was noch kommen könnte. Aber was noch kommen könnte, turnt mich eher ab. Also es ist noch schlimmer als das Retconning. Da müssen wir einen Mini-Spoiler-Part auch noch gleich machen. Aber ich bin nicht begeistert von diesem Revival. Ich fand es vorher unnötig, ich find's jetzt noch unnötiger, obwohl es ein paar herzliche Momente hat. Ich finde, und das hat man, glaube ich, bei Staffel 9 auch schon gemerkt, dass Bill Lawrence einfach nicht mehr die federführende Figur hinter dieser Serie ist. Das merkst du. Scrubs ohne Bill Lawrence funktioniert nur eingeschränkt.
Obwohl John C. McGinley gesagt hat, dass er nur bei Scrubs Staffel 10 am Start ist, weil Bill Lawrence wieder der Puppenspieler ist.
Ja, er ist also halt der Producer, aber nicht der Showrunner. Das Ding ist ein bisschen, er hat ja einen Exklusivvertrag mit Warner.
Ja, ja, ich weiß.
Und das sind 5 Serien und 4 davon haben wir gerade gekriegt. Also vierte, also ich habe jetzt noch mal, ich glaube 4 sind's. Ja? Rooster ist die neueste davon, die läuft auf Apple, nee, auf HBO Max. Habe ich ja hier schon mal empfohlen. Und wer hat eine größere Rolle in dieser Serie? John C. McGinley als nicht als Dr. Cox, aber quasi Dr. Cox, der jetzt da Dean eines Colleges ist. Und ich finde, du merkst da eine Serie an, Rooster, dass die von Bill Lawrence ist und dass die von ihm gerade gerannt wird, diese Serie. Und du merkst es bei Scrubs, dass es nicht so ist. Und wenn du dich schon in diesem Nostalgia-Bait befindest und dann Charaktere zurückholst, wenn du weder neue Charaktere einfügst, die interessant sind, noch, dass du auch alle Charaktere zurückholst, die du brauchst für die Dynamik. Ich sag mir ein Beispiel, Ted. Der Darsteller ist ja leider schon gestorben. Kurz nach Scrubs, glaube ich.
Ja, ja.
Sehr tragisch. Also, das macht mich auch sehr traurig. Sam Lloyd, du brauchst ja jemanden, wie soll ich sagen, du brauchst eine Figur wie ihn, die so einen Kontrast darstellt zu der Rolle von Cox oder zu der Rolle von Bob Kelso. Aber sie haben eine andere Figur jetzt gefunden, die ich auch cool besetzt finde, aber die hat noch nicht diesen Impact, wie sie in Ted hatte. Und du hast auch noch keine Figur wie Bob Kelso. So, und mir fehlen noch ein bisschen die Figuren mit Ecken und Kanten in die eine oder in die andere Richtung.
Du merkst auch, dass sie trotzdem, du spürst ein bisschen die Angst, die sie haben bei ein paar Witzen. Also zum Beispiel, und das ist was, es ist nicht ganz so schlimm wie der Stromberg-Film, aber zum Beispiel, wenn Dr. Cox irgendwie frech zu jemandem ist, muss er danach sagen, ja, diese verweichlichte Gesellschaft, ich probiere doch nur mit Tough Love sie weiterzubringen. Und wenn er dann einmal zu weit geht, kommt direkt die eine rein und sagt, Sensitivity Training. Oder wenn Todd irgendeinen sexuell anzüglichen Spruch raushaut, muss er danach hinterher sagen, with consent. Und ich
also, er macht aber Consent High Five und das war einer der Gags, wo ich laut gelacht habe.
Ja, ja, aber das ist für mich ein Cop-Out. Das ist für mich, steh zu deinen Witzen, Mann. Ohne, es war doch, der Witz war, dass er ein Schwein war. Also, weißt du, dass er ein Schwein war, wurde ja damals schon adressiert. Das ist das, was ich immer nicht verstehe in diesen modernen Sachen. Der Witz war, dass das, was er macht, nicht in Ordnung ist.
Ja, das stimmt, aber jetzt kommt ja der Punkt, er als Figur war ja am Ende der Serie weiter. Er war ja ein bisschen weiter.
Nee.
Also nicht komplett weiter, er war ein bisschen weiter. Es gab durchaus Folgen, in denen er sich damit auseinandergesetzt hat, was er da eigentlich sagt.
Ja, aber dann ist er mal wieder zurückgefallen. Das Einzige, wie er sich geändert hat, das hat sich herausgestellt, weil die dachten, ist er vielleicht schwul. Nein, es hat sich herausgestellt, er steht auf alles und jeden und ist jedem gegenüber anzüglich. Und die Lektion, die er daraus lernt, ist komplett die falsche. Jetzt belästigt er nicht nur Frauen, jetzt belästigt er auch Männer equally. Ja. Das war die Lektion, die er hatte.
Also meiner Erinnerung oder meinem Gefühl fand ich ihn schon ein bisschen weiter. Und da brauchst du ihn nicht nur wiederholen. Aber es zahlt zumindest darauf ein, was du jetzt gerade gesagt hast, auf das, was ich anmerke. Ich finde, es gibt halt gar keine Figuren mehr mit Ecken und Kanten. Weder die alten noch die neuen. Also das ist halt sehr seicht einfach. Das ist super seicht. Und Scrubs war ja für seine Zeit sehr bissig.
Ja, voll. Voll. Also wenn du überlegst, wie Dr. Cox mit Leuten redet, das ist so, es gibt nicht ohne Grund. Guck mal, es muss solche Figuren mit Ecken und Kanten geben, die auch sagen, zum Teufel mit euren Sensibilitäten. Sorgt ja für Humor, weißt du? Es gibt ganze Compilations, wenn du Dr. Cox auf YouTube eingibst, hast du einfach einen Supercut von seinen besten Rants. Das gleiche muss man über Ari Gold sagen aus Entourage. Mhm. Entourage ist großartig nur wegen Ari Gold. Und wenn du dir seine Sachen anguckst, die sind fucking schlimm, was er raushaut, aber es ist auch fucking lustig. Und das ist so der Punkt. Ja, und ich.
Wenn wir an dem Punkt sind, muss ich. Oh nee, sag ruhig zuerst. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ich möchte nicht, dass die Charaktere bei Scrubs so steril sind wie das Krankenhaus.
Das recht. Und das sind sie, finde ich, hier schon. Es gibt eine Sache, die muss ich jetzt kurz spoilern. Und jetzt Achtung, Spoiler-Part. Spoiler für die erste Folge des Scrubs Rivals Staffel 10 am Ende. Ich finde, das kann man aber auch ruhig hören, weil das ist auch eine Warnung. Also müsst ihr jetzt selber entscheiden, ob ihr das hören wollt. Dr. Cox ist nur in dieser Folge. Und das fand ich, das war die Entscheidung, wo mir endgültig klar war, ich kann mit diesem Revival nichts anfangen. Du kannst nicht Cox rausschreiben. Und ich habe dann auch nachgesehen, ich habe jetzt nicht die anderen drei Folgen gesehen. Ich habe nicht gesehen, ich weiß natürlich nicht, wie diese Staffel zu Ende gehen wird, das weiß noch niemand. Aber ich habe jetzt auf IMDb nachgesehen. John C. McKinley ist laut IMDb zumindest tatsächlich nur in dieser einen Folge. Und das ist für mich ein Riesenproblem. Du hast hier eine Figur, die vielleicht Ecken und Kanten hat, und sie ist jetzt nur in der einen Folge dabei. Vielleicht kommt sie irgendwann noch mal für ein Cameo, aber das war's dann auch.
Nee, er hat jetzt unterschrieben, zum Hauptcast zu gehören für die nächste Season.
Ach, tatsächlich? Also er kommt zurück.
Zusammen mit Judy Reyes, die ja auch nur Gastauftritte hat.
Ach, tatsächlich? Die hat nur Gastauftritte?
Judy Reyes zählt nicht zum Hauptcast. Zum Hauptcast zählen nur die, die in der Introsequenz diese Blätter halten. Das heißt, vom OG-Cast sind es nur die drei. Es ist nur JD, Elliot und Turk. Das sind die einzigen, die fest unterschrieben haben als Series Regular vom originalen Cast. Deswegen sind auch nur die drei auf dem Disney Plus Titelbild.
Hm. Ja, stimmt. Du hast recht. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist auch das Thumbnail-Bild übrigens.
Carla spielt in zwei Episoden mit.
Ach Mann, ey. Das ist noch ein Downer. Ich meine, weißt du, einerseits, ich bin ja auch hin und her gerissen. Einerseits will ich bei einem Reboot, wir haben vorhin bei Harry Potter gehabt, jetzt schließt sich der Kreis, ich mag das nicht, wenn du nur das Gleiche erzählst. Aber diese Serie, also man muss auch mit neuen Charakteren arbeiten und so weiter. Aber gleichzeitig drehen die sich ja im Kreis, indem JD wieder Single ist. Wir wissen doch jetzt beide, worauf das hinauslaufen wird in dieser Staffel und der nächsten Staffel. Also es wird zwei Dinge passieren. Er wird rebounden mit Elliot, weil das macht man in Scrubs halt so. Die zwei können ja nie voneinander lassen. Irgendwann wird das passieren, spätestens nächste Staffel. Und er wird die ganze Zeit ein Dating-Game am Laufen haben. Die einzig interessante neue Dynamik ist, dass er jetzt als quasi Klinikchef mal in einer anderen Position ist. Das ist das einzig Interessante. Ich weiß nicht, ob sie da was Sinnvolles rausziehen können. Dadurch, dass er so sehr Kindskopf geblieben ist, finde ich es halt, wisst ihr, die Charaktere fühlen sich auch nicht an, als hätten sie Schritte nach vorne gemacht in den letzten 10 Jahren. Deswegen ist es so wichtig, dass ich da nichts davon sehe. Ich will, dass meine Fantasie das weiter entscheidet. Ich will, dass es nach Staffel 8 nicht weitergeht. Du hast das perfekte Serienende, mach es nicht kaputt. Und ich finde, die Serie macht's kaputt.
Ja, abgesehen davon, ich finde, der Vergleich zu Harry Potter hinkt. Wenn man bei Harry Potter sagt, ich will nicht noch mal 1:1 das Gleiche sehen. Comedy-Serien leben nicht vom Plot. Comedy-Serien leben von der Dynamik zwischen den Figuren.
Aber also, die Dynamik darf auch nicht nur die gleiche sein.
Ich weiß, aber ja. Wenn du jetzt Friends, wenn du einen der 6 rausnimmst, ist die Serie kaputt. Wenn du einen von den 6 Friends rausnimmst, ist die Serie kaputt. Wenn du bei Seinfeld Kramer, Elaine, Jerry oder George rausnimmst, ist die Serie kaputt. Für mich war Community kaputt, als Mitglieder der Greendale 7 raus waren. Es war kaputt. Ja. Es funktioniert nicht mehr. Es recht mit Arbeit ohne Troy funktioniert nicht. So, die Serie selbst ohne Pierce funktioniert nicht. Es ist wichtig, das so zu haben, weil so diese Comedy-Serien, die entstehen mit der Idee einer bestimmten Dynamik, einer bestimmten Gruppendynamik. Und an der rumzuschrauben, ist sehr häufig ein Todesstoß. Weißt du, bei den großen Dramen da draußen, Breaking Bad, Game of Thrones, Walking Dead, Sopranos, da gehört es zur Natur der Serie, dass Figuren hier und da mal sterben. Und gerade bei Game of Thrones und Walking Dead, das ist eine Welt, in der müssen Figuren sterben. Und wie man mit Tod umgeht und so weiter, ist Teil der Show. Scrubs nicht.
Ja doch, wie man Tod umgeht schon.
Ja, wie man mit Tod umgeht, aber nicht mit dem Verlust der Hauptfiguren.
Nicht Hauptfiguren, aber Nebenfiguren.
Ja, klar.
Das hat mir immer gut gemacht. Wir reden ein bisschen von zwei verschiedenen Sachen, weil ich bin bei dir, du darfst die Grunddynamik nicht auseinanderreißen. Also du brauchst, die Figuren musst du zusammenhalten, wenn es die Serie hergibt. Es ist sogar eher umgekehrter Fall. Sachen, Leute, die nur Nebenfiguren sind, werden immer größer in guten Serien. In guten Serien erkennt man ja, welche Figuren funktionieren und welche nicht. Und welche du zurückbringen musst und welche nicht. Schaut nur mal erste Staffel Scrubs und schaut die letzte Staffel Scrubs. Welche Figuren sehr viel mehr Screentime kriegen. Ob es der Hausmeister ist mit seinen improvisierten Rants, ob es Ted ist, ob Bob Kelso ist, von mir aus ist. Du hast einfach, du nimmst die Dynamik, die sich entwickelt, aus diesem Cast heraus. Und trägst sie weiter, du nimmst den Ball auf und läufst damit davon. Was ich auch ein bisschen gemeint habe, ist dieses, die Dynamik darf sich ja entwickeln. Figuren wachsen in dem, was sie sind. Ein Marshall heiratet irgendwann Lily und sie ziehen zusammen. Ne? Oder in Scrubs, was weiß ich, Bob Kelso geht in Rente. So, du hast eine Entwicklung in den Figuren. Cox muss auf einmal Verantwortung übernehmen. Er kann nicht nur noch der sein, der die Verantwortung kritisiert, die Verantwortlichen kritisiert, sondern er muss selbst Verantwortung übernehmen, er muss es lernen. Und das finde ich alles cool. Und dann hast du eine erste Folge, die erstmal sagt, ach, er hat keinen Bock mehr Verantwortung, er schmeißt es jetzt weg.
Was so krass gegen Dr. Cox geht. Weil Dr. Cox trotz allem ist ein Arzt aus Leidenschaft. Trotz allem. Und es wird immer wieder illustriert. Sogar in der Episode, die meisten lieben, wo er ja kurz aufhört. Er hört kurz auf, weil er sich die Schuld gibt an dem Tod von drei Leuten, wo er Organe mit Tollwut transplantiert hat. Deswegen hört er auf. Aber dann war es ja dieses Ding, dass ihm nach all den Jahren der Tod von Patienten immer noch so persönlich trifft. Weißt du? Das ist was anderes als, ach, der Alltag geht mir auf den Sack, ich kann das nicht mehr, JD, mach du mal. Das ist so, nee.
Ja, also ich finde, der Revival fühlt sich an wie so ein Spin-off, das ich nicht gebraucht habe, das ich gerne vergessen würde. Und ich tue mich schwer damit, mir jetzt schon, also ich glaube, ich werde es weiterschauen, einfach aus Interesse, weil es nicht komplett kaputt ist oder so, aber es ist halt komplett unnötig. Es ist
ja, wirklich, es ist unnötig. Das ist absolut unnötig.
Ich hab's nicht gebraucht. Wenn ihr eine gute Alternative sehen wollt, schaut Rooster. Ganz ehrlich, es läuft gerade parallel, schaut Rooster. Glaubt mir, es ist die deutlich bessere Serie. Das sage ich aber nach 6 Folgen Rooster, die ich schon gesehen habe und nicht nach einer Folge Scrubs.
Es gibt definitiv schlimmere Revivals, muss ich dazu sagen. Definitiv, weil ich finde es überhaupt nicht schlimm. Aber es ist halt unnötig. Ich finde das schlimmste Revival, das werde ich nie loslassen, ist Akte X. Ist die größte Beleidigung je für Akte X-Fans. Also je. Deswegen, wenn ihr nicht zufrieden wart mit dem originalen Ende von Akte X, glaubt mir, es geht viel schlimmer.
Aber freust du dich dann auf das neue Revival von Akte X von Ryan Coogler?
Kein Bock.
Jane Anderson hat ja Bock drauf, angeblich.
Kein Bock. Okay. Ich bin raus.
Guck mal. Aber du magst doch Ryan Coogler. Hat er nicht Sinn das gemacht?
Ja, ist mir scheißegal. Ich mag's auch, wenn er Sachen macht, die er selber erschafft. Ich muss von Akte X nie wieder was sehen. Also es ist vorbei. Also es ist tot. So, es liegt doch schon auf dem Boden, lass es in Ruhe. So, guck mal, Akte X war der Serie, die ganz toll war und damals im originalen Run 2 Seasons zu lang lief. Okay? Aber okay, es hat ein Ende, das nicht gut ist, aber das man tolerieren kann. Dann kommt's zurück. Ich kann das halt nicht fassen, was sie gemacht haben. Ich kann das nicht in Worte fassen. Diese originale Serie, die endet damit, dass der Bad Guy bei lebendigem Leibe verbrannt wird. Zu Asche.
Ja, ich weiß, das hast du schon ein paar Mal erzählt. Und er ist auch wieder zurückgekommen, hat ein Pflaster.
Ja, und sie sagen, die Außerirdischen greifen 2012 an wegen dem hier Inka-Kalender. Und es gibt nichts, was wir dagegen tun können.
Maya-Kalender, oder?
Die Maya. Und ich so, okay, krass. Die Serie geht los. Und übrigens, die originale Serie endet damit, dass Mulder und Scully nicht mehr fürs FBI arbeiten und gejagte Leute sind. Die 2016er Serie geht los, die auch in Realtime 2016 spielt. Mulder und Scully arbeiten zusammen, die X-Akten sind offen, von den Außerirdischen und dem Angriff nicht ein Wort. Nicht mal so nach dem Motto, whoops, wir haben uns geirrt, sondern gar nichts. Ich so, solltet ihr nicht gerade alle versklavt sein von irgendwelchen intergalaktischen Overlords? So. Und der Cigarette-Smoking-Mann ist zurück und hat hier ein Brandbläschen. Ich so, Mann, fickt euch alle. So, fickt euch alle. Jeder, der damit zu tun hat, fickt dich. So.
Also ich glaube, wir können uns festhalten, dass Scrubs Staffel 10 nicht so weit gehen wird. Weißt du, worauf ich mich tatsächlich als Revival mehr freue? Und darüber werden wir bestimmt dann auch reden irgendwann. Malcolm mittendrin. Ja. Ich glaube, dass Devil's Rival mehr Chancen hat, weil es sich jetzt schon mehr wie eine Fortsetzung anfühlt. Wie eine richtige Fortsetzung statt ein Zurückrudern.
Ja, aber ich hab, das dachte ich beim ersten Teaser, und der neue Trailer hat so viele Weißt-du-noch-Gags. Und das fand ich nicht so geil. Also es gibt ein paar Gags, zum Beispiel Hal wird rasiert, während er mit ist 1:1 der Gag. Der Tenorenchor, 1:1 der Gag. Ich so, oh, also der erste Teaser, der sah vielversprechender aus als das zweite, weil das zweite, was sie jetzt veröffentlicht haben, sieht wieder aus wie eine Compilation von Greatest Hits aus Malcolm in ein Revival gehauen, und ich,
Das stimmt. Mal gucken. Dafür ist es aber auch ein kurzer, ich glaube, 4 Folgen Revival.
Also, ja, es spielt ja nur an einem Wochenende. Also, das soll ja nur an einem Wochenende spielen. Mhm. In dem Malcolm probiert, seinen Eltern zu entgehen.
Gucken wir mal. Wir werden sehen, wir werden dann auch bei Gelegenheit drüber reden. Wir haben jetzt diesen Monat 3 Potpourris irgendwie abgerissen, weil es super viel Content einfach war, über den wir reden wollten. Jetzt nehmen wir uns nächste Folge aber mal wieder Zeit, nur über eine Serie zu reden. Lange angekündigte One Piece Staffel 2 Podcast wird stattfinden. Und dann reden wir noch mal in Ruhe über das Live-Action-Remake, von dem wir beide, glaube ich, sehr viel mehr begeistert sind als von den meisten Sachen, die wir heute besprochen haben.
Definitiv. Dann hast du ein gutes Schlusswort?
Nee, aber ich bin mir sicher, dass du ein gutes Scraps-Zitat parat hast, jetzt wo ich schon am Anfang eins rausgehauen habe.
Naja, also jedes Mal, wenn ich mit dir diesen Podcast beende und weiß, ich sehe dich eventuell wieder eine ganze Woche nicht, habe ich einfach nur eine Melodie in meinem Kopf. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba